krass. Hat ja funktioniert.
Läuft, ne?
Läuft. Genau. Hallo, der Geek-Stammtisch schon wieder.
Schon wieder, ne?
Ja,
kurze
ja
Abfolge.
Nummer 38, extra gerade nochmal geprüft.
Ja.
Wie immer mit dem Dirk.
Hallo. Und dem Basti.
Hallo. Und diesmal haben wir den Uwe hier auf dem Sofa.
Moin.
Hallo Uwe.
Ganz kurz, ich lass mal kurz die Leute.
Ja, Ruhe hier. Mal,
das ist ja
einmal.
Das kann man sich ja gar nicht richtig unterhalten.
Genau. So.
Ja. Magst du
im Privatseparé zurückgezogen?
Ja, richtig, genau, richtig. Die Vorhänge zugemacht.
Richtig,
ja,
richtig.
Magst du mal so ein paar Worte zu dir sagen, was du so machst?
Als erstes möchte ich diese Vorhänge haben. Also ich möchte irgendwann mal solche Vorhänge haben, die ich einfach zuziehen, ist es ruhig.
Das wäre nicht schlecht.
Das Büro, oder?
Ja, doch. So. Oder auch wenn du Bahn fährst oder sonst irgendwas.
Oh ja,
so ein Sache, so.
Ja,
einfach Vorhänge und dann ist
genau
du zu.
So, was kann man sehen? Ja, mein Name ist Uwe Friedrichsen und ja, ich bin eigentlich schon seit relativ langer Zeit in der IT-Szene unterwegs. Also ich bin jetzt so, ja, auch bei uns in der Firma so einer der Opas. Dann sieht man auch ganz gut, weil meine Kinder sind mittlerweile so weit, dass sie studieren und
oder
in den letzten Jahren der Schule sind. Und die sagen dann immer gerade, ja, jetzt kommt unser erstes Kind oder sonst irgendwas.
Okay.
Sind dann ganz stolz erstmal.
Ja.
Also ich denke, ja, war eine schöne Zeit. Ist lange her. So. Also auch von der IT her. Ich bin seit etwas über 30 Jahren in der IT. Ja, und mittlerweile, ja, es geht ins 34. Jahr herein, dass ich so, also vor 33 Jahren etwa, also habe ich meine erste kommerzielle Software verkauft. Und ja, dann habe ich dann irgendwie gedacht, ich mache das auch nochmal richtig und habe das auch sogar studiert. Also ich bin einer von diesen IT-Lern, die tatsächlich Informatik studiert haben,
okay,
auch. Und jetzt nicht, da gibt es ja also faszinierende Dinge zu erleben, was so die Leute teilweise studiert haben.
Ja.
Finde ich auch immer super spannend. Aber ich bin halt ganz langweilig, ich habe einfach Informatik studiert und das dann auch weitergemacht, auch hinterher. Und bin also jetzt so, meinen Lebensunterhalt verdiene ich damit seit über 20 Jahren.
Mhm.
Hab ja eigentlich so ziemlich alles gemacht, also machen dürfen, müssen, sollen, können, was man so rund um Softwareentwicklung machen kann. Also von vorne, von der Anforderungserhebung bis über dann also die Analysen, Architektur, Design, so im traditionellen, im agilen Umfeld dann eben entsprechend unterwegs. Dann natürlich eine ganze Menge Entwicklung, da komme ich her, das macht mir auch immer noch heute Spaß, auch wenn ich nicht ganz so oft mache, wie ich es gerne machen würde.
Mhm.
Auch Test bis Test und Testmanagement hat man ja früher so gemacht, ne? Hat man nicht automatisiert, hat man so schön mit Hand, mit Plänen und Excels und sonst irgendwas und wichtig. Und ja, war tatsächlich wichtig gewesen, aber wir haben ja mittlerweile gelernt, wie man das ein bisschen besser machen kann, das Ganze. Und dann also auch hier Deployment, bis hin, dass ich ein Betriebsteam verantwortet habe, dann eben bin auch mal zwischendurch in Leitungsfunktionen gewesen, habe dann eben da auch eine ganze Mannschaft von Entwicklern, Beratern quasi disziplinarisch geleitet, wobei ich das nie ganz so ernst genommen habe. Dass, ich bin dann weiter in Projekten drin gewesen, weil das fand ich dann spannender, als mich da hinzusetzen und sagen, ich bin Manager, ich bin wichtig oder sonst irgendwas. Mhm. Das ist nicht so ganz meins.
Jeden Tag im Anzug da aufschlagen und
ja, und dann einfach nur noch seine Spreadsheets ausfüllen und seine Forecasts machen. Ja, nein, das war nicht ganz so meine Welt gewesen. Es war aber eine interessante Erfahrung, muss man dazu sagen.
Ein Ausflug, ja.
Ja, man lernt ja auch so ein bisschen, was so die Schmerzen von den Leuten sind, die
ja,
dann
klar
da auf der Seite unterwegs sind. Und gut, so habe ich halt im Laufe der Zeit, also das mit dem Disziplinarischen habe ich jetzt wieder weitestgehend erfolgreich abgeschüttelt bekommen.
Sehr gut.
Und bin jetzt zurzeit so mit dem formalen, wohlklingenden Titel CTO bei der Cozentric unterwegs, was auch bedeutet, dass ich so mit unterstütze, eben wie wir uns thematisch entwickeln, aufstellen. Passt so ein bisschen zu meiner Neugierde, was halt immer so auf dem Markt passiert, was los ist, in allen verschiedensten Richtungen, Ecken und Enden. Und entsprechend bin ich da halt auch dann thematisch unterwegs. Das heißt also, ich versuche mal immer wieder so ein bisschen mir das Bild zu machen, wie sieht so eigentlich eine IT im Ganzen aus? So ein bisschen Hubschrauberperspektive. Und dann zu sagen, also was sind da für Trends, Strömungen, was wirkt denn da so auf die IT von der fachlichen Seite, von den Märkten her ein, aber auch von der technischen Seite und wo kann denn die Reise hingehen? Und dann versuche ich mal schlechter oder mal besser, je nachdem, je nach Tagesform, so einen Blick in die Zukunft zu werfen. Also wie sieht eine IT von morgen aus? Und auf der anderen Seite, wie gehabt, ich mag meine technische Basis und ich bin auch damals unter anderem zur Codecentric gegangen, weil ich dieses mit dem Code Centric ernst genommen hatte und dachte, hey, da kann ich auch mal wieder wirklich bis richtig vernünftig an den Code ran und werde nicht irgendwie kurz hinter der PowerPoint-Drehebene ausgebremst dann, was mir sehr wichtig war, weil das war in der Firma, wo ich vorher war, war eine gute Firma, aber der Entwickler hatte da keinen besonders hohen Status gehabt. Also je PowerPoint, desto besser war das da so ein bisschen. Mhm. Und das war dann das halt nicht so ganz meine Welt.
Die Leute aus der Technik dann, oder wie nennt man die dann?
Ja, ich weiß nicht. Halt die da, die irgendwie da sein müssen. war nicht ganz so schlimm gewesen, aber also es ging schon noch, aber die Gewichte waren nicht richtig. Und deswegen bin ich unter anderem da auch hin und sagte, ich brauche einfach diese Erdung und Bodenhaftung. Und da hat sich jetzt so eins der Themen herauskristallisiert, weil mich eben skalierbare verteilte Systeme schon seit vielen Jahren interessiert haben. Also ich bin ja schon damals so zu Zeiten von Korber, so die ersten Züge davon habe ich mitbekommen, wie das dann größer wurde, wie das dann überfrachtet wurde, wie es kaputt gegangen ist, okay. Wie dann hinterher dann so zwischendurch mal so diese Java-Komponenten aufkamen, also EJBs, das böse Wort, das ja heute keiner mehr sagen darf.
Das ist Enterprise Java Beans.
Genau. Ja, das war ein ambitionierter Ansatz, der seine Schwächen hatte. Bleiben wir mal diplomatisch. Okay. Dann kam ja so die SOA-Welle auf, dann eben so mit SOAP am Anfang. Was per se auch jetzt erstmal nicht unbedingt was Schlechtes gewesen ist, was dann halt auch erfolgreich, man erinnert sich vielleicht noch so ein bisschen mit Schrecken an diese WS-Sternen, dann die ganzen Standards also wieder so überfrachtet worden ist und vom Marketing zerkaut worden ist, bis keiner mehr was damit anfangen konnte. Und dann die Rastafarians dann irgendwann die Herrschaft übernommen haben, die dann sagten, das mit dem HTTP als Trägerprotokoll, lass uns doch lieber mal Rest machen und so. Und ja, im Prinzip hatten sie auch recht gehabt. Ich brauchte übrigens auch eine Zeit, bis ich es wirklich gelernt hatte. Also
gibt es da gewehrt am Anfang dagegen? Oder?
Ach, was heißt gewehrt im Großen und Ganzen? Skeptisch gewesen. Ich hatte halt einfach gesagt, es sind halt zwei unterschiedliche Ansätze in dem Sinne, dass du, das eine ist halt funktionsbasiert und das andere ist halt ressourcenbasiert. Das heißt, ja, im einen Fall steht die Ressource im Zentrum, im anderen Fall steht also irgendwie eine Funktionalität im Zentrum. Ich bin bis heute mir nicht ganz sicher, wie schlau es ist, also quasi Funktionen als Ressourcen zu kapseln. Ich meine, du kannst es in beide Richtungen machen. Du kannst also irgendwie Ressourcen hinter Funktionen verstecken, so wie SOAP es gemacht hat. Du kannst natürlich auch hingehen und kannst, du kannst natürlich auch Funktionen dann wiederum hinter Ressourcen verstecken gehen. Das heißt, du rufst eine Ressource aus, in Wirklichkeit ist es eine Funktion. Ja. Ich weiß halt, ich bin mir nie so ganz sicher, das ist halt so ein bisschen dieser Architektenhaschmisch, der so in mir drin steckt, dass ich mir dann immer so die Frage stelle, ist das eigentlich so die natürlichste, die am einfachsten greifbare Darstellung oder nicht? Aber ich habe da bis heute keine echte Patentlösung oder Antwort drauf. Ja,
das ist ganz, ganz interessant, weil was mir da gerade einfällt, ist, war das der Martin Fowler, der irgendwie dieser Spruch mit Don't Distribute Objects den brachte aus dem Patterns for Enterprise Application Architecture. Aus irgendeinem dieser dicken Bücher von Fowler, die jeder mal gelesen haben sollte. Das ist ja, also ich habe das jetzt bei mehreren Projekten schon bemerkt, dass halt Leute dann, also dieses REST, also ne, man denkt in Ressourcen, dass das dann dazu führt, dass man schön jedes Model, sage ich jetzt mal, was man in der Datenbank irgendwie hat, als Ressource irgendwie nach außen exportiert. So
jede Tabelle der Datenbank wird halt als Ressource
exposed. Und das Erste, was man macht, sind dann halt CRUD-Operationen implementieren, um dann halt von einem anderen Service dann heraus schön mit einzelnen Requests dann irgendwelche Attribute sich zusammensucht und am Ende merkt man dann, dass irgendwie das performt nicht, das ist irgendwie, ja, also man hat, das ist so ein bisschen vielleicht auch der Punkt, warum halt dieses Umdenken auf Ressourcen halt auch Probleme unter Umständen birgt. Ne? Weil wenn man jetzt vorher gesagt hat, ich definiere jetzt einen Service, der hat eine Funktion und da können halt N Ressourcen irgendwie drunter sein und der Endpunkt, mit dem ich spreche, dieser Service, muss halt dann dafür Sorge tragen, dass das dann irgendwie sicher und sinnvoll funktioniert.
Ja, ich Das ist doch das Schöne an Java eigentlich. Du machst drei Annotations und schon hast du praktisch eine 1:1 Verbindung von einer Datenbanktabelle zu einem Objekt, zu einem Service Endpoint. Ist das nicht großartig? Ich meine, das mache ich dann einfach in 5 Minuten, habe ich also mein Design auf einen Schlag versaubeutelt.
Das ist saubere REST-Architektur in Anführungsstrichen.
Ja, richtig, ja. Und so kann ich dann also meine Datenbankschema, was ich unten habe, 2,5 Normalform, die dritte haben wir ja aufgegeben dann, weil das dann irgendwie doch nicht so ganz performant ist. Und Oracle hin oder her, die so trotz aller Indizes und Hints und sonst was wir da alles so eingebaut haben, das dann doch irgendwie nicht mehr ganz so schnell war. Also sind wir auf die 2,5 zurück, okay, aber ja, dann kann man halt eine Menge Mist mitmachen. Das ist halt das Problem, dass ich halt immer sage, ja, ich mag zum Beispiel auch emergente Architektur in gewisser Weise, wobei ich mag eher evolutionäre Architektur. Und ich finde es halt ganz gut, wenn man immer erstmal ein bisschen denkt, bevor man macht. Mhm. Spart einem nicht nur beim Hausbau und irgendwie beim Tapezieren, Streichen und Fliesen legen, also irgendwie eine Menge Ärger im Nachhinein, also auch eigentlich auch bei der Softwareentwicklung, so aus meiner Erfahrung. Und eine Ressource ist eben kein Objekt. Das ist ganz wichtig halt. Eine Ressource ist halt irgendwas, was ich praktisch von außen, weil der Service ist die Ressource von außen betrachtet und nicht das Ding, was der unten drunter verwaltet. Das muss auch wieder aufpassen. Von außen, wenn du praktisch mit REST drauf gehst, ist das, was du von außen siehst, also praktisch dieser Endpunkt, das ist die Ressource. So, und was repräsentiert diese Ressource? Ich meine, im klassischen Fall, also REST ist ja definiert worden, so im Prinzip so ein bisschen im Wechselspiel mit HTTP zusammen, sind es ja eigentlich irgendwelche Dinge, die ich jetzt in verschiedenen Repräsentationen aus dem Internet herausziehen kann. Also sei es irgendwelche Dokumente, irgendwelche Daten, sonst irgendwas. Diese Erweiterung, bin mir auch bis heute nicht sicher, ob Fielding, als er das definiert hatte, sowas wie Funktionen im Kopf hatte an der Stelle. Außer eben diesem normalen Operieren auf eben Ressourcen, dass ich also sage, okay, ich möchte natürlich eine neue Ressource irgendwann hinzufügen können.
Diese CRUD-Operation zum Beispiel, ne?
Genau, das ist diese CRUD-Geschichte.
Updaten, ja. Löschen, ja. Möchte.
Genau. Ich meine, es waren ja auch am Anfang nur 7 Verben gewesen. Und das waren die CRUD-Verben gewesen halt erstmal und dann kamen halt noch so ein bisschen Management-Verben noch 3 dazu, also Head und schieß mich tot, nicht Tracer, müsste ich auch wieder nachgucken. Also die man nie benutzt normalerweise, so im Normalfall.
Head kriegt man noch so hin.
Head erinnert man sich doch gerade, und dann ist weiße Schicht.
Ja, also das, wie gesagt, das war mir nur aufgefallen, dass ich da immer wieder darüber stolpere, dass Leute sich an Microservices oder REST-Architekturen oder irgendwie sowas versuchen und dann halt anfangen, Objekte halt als Ressourcen abzubilden und dann sich irgendwie merken, ja, wie bilden wir denn jetzt unseren Bestellprozess ab und die meisten Dinge, die wir bauen, die nur mit CRUD-Operationen auskommen, sind ja auch ziemlich langweilig, ne? Also normalerweise gibt es ja immer irgendwie so Vorgänge, die sich vielleicht ein bisschen länger hinstrecken, wo irgendwie mehrere Akteure irgendwie dran beteiligt sind und dann, also diese Ebene davor, die kann man noch relativ leicht sich irgendwie überlegen und danach wird es dann, also habe ich zumindest häufig erlebt, dass dann die Fragezeichen irgendwie größer werden, so wie machen wir das denn jetzt RESTful oder wie machen wir das denn jetzt mit REST-Services, wenn wir da so koordiniert Dinge tun müssen, wie man sowas dann abbildet.
Ich denke auch meistens, wenn die Designs fangen ein Stück weit falsch an, ist meine rein subjektive Meinung. Gut, wir sind natürlich über Jahrzehnte dazu trainiert worden und auch wenn natürlich die Jüngeren versuchen, die Weisheit der Älteren erfolgreich zu ignorieren, irgendwas sickert ja doch durch, also so im Laufe der Zeit. Und wir fangen halt einfach instinktiv alle an, die gleichen Fehler zu machen, keine Ahnung.
Das kann auch sein.
Das kann auch einfach sein, so, das ist einfach so eine Art, so ein natürlicher Reflex ist, das genauso falsch zu machen, keiner. Aber meistens fangen die Leute an, irgendwie auf dem Entitätsmodell ihr Ressourcenmodell aufzubauen. Und das halte ich eher so für den Allgemeinfall, dass das kann in Ordnung sein, aber für den Allgemeinfall halte ich es eben genau aus den Gründen, die du genannt hast, für schwierig. Ich würde eher auf dem auf eine Art Use-Case-Modell das aufbauen. Das heißt also, eigentlich möchte ich, dass diese Ressource oder dieser Service, dass der mir irgendeine Art, im Idealfall eine Art Ende-zu-Ende-Funktionalität anbietet. Und dann sind wir eigentlich wieder bei der ganz alten Definition aus den frühen 90ern von Ivar Jacobson, der eben dann gesagt hat, so ein Use Case bietet dem Endanwender eine Ende-zu-Ende-Dienstleistung, praktisch einen Mehrwert an. Der ist aber End-to-End. Das ist also nicht irgend so ein Stück im Prozess oder sonst irgendwas oder irgendwas, womit er nichts anfangen kann, sondern eben wirklich was, wovon er was hat. Mhm. Ich meine, Use-Cases sind also gnadenlos dann irgendwann versaubeutelt worden im Laufe der Zeit.
Guck mal, ein Mediagramm zu, oder? Zu Use-Cases? Wahrscheinlich mehrere sogar.
Ja, da gibt es natürlich auch dann wurden dann also diese ganzen Templates gemacht, die dann bitte schön auszufüllen sind, wo dann das Template schon 10 Seiten lang war gewesen ist, wo dann aber ein Use Case in der originären Idee ist also nicht leichter oder schwerer als eine User Story oder sonst irgendwas, wo ich einfach sage, da möchte jemand einen Nutzen haben. Und wenn man diese Idee kapselt und dann, wenn du dann nämlich anfängst und überlegst, so jetzt versuche ich mein System nach diesen Use Cases zu schneiden und diese erstmal irgendwo sinnvoll zu kapseln im Großen und Ganzen, dann kommt man häufig leichter zu guten Services, die eben auch relativ autonom sind, die relativ lokal eben agieren können, wo ich also nicht einen Aufrufmarathon habe dann, also wenn ich dann angucke, wer sich da alles wie, wann, wo, warum aufruft, also dann denke, oh Gott. So, ne, also ich meine, es gibt natürlich so ein paar Include-Sachen, also keine Ahnung, wenn ich jetzt, so nehmen wir das Netflix-Beispiel, irgendwie die Liste meiner Filmempfehlungen dann da irgendwo hole, dann kann ich, dann wird halt irgendein anderer Service inkludiert und noch aufgerufen, der dann sagt, der die Bewertung holt von mir aus oder sonst was. Ja, keine Ahnung, wie das jetzt aufgebaut ist. Mhm. So. Aber das ist was anderes in dem Sinne. Das sind dann auch wieder unabhängige Use Cases im Großen und Ganzen. Gib mir die Bewertung zum Film oder gib mir die Liste aller meiner Empfehlungen oder sonst irgendwas. Eigene Funktionalitäten und ich würde es halt eher so schneiden. Sind wir natürlich noch immer wieder bei dem anderen Dilemma, eine Ressource auf Funktionen aufsetzen. Ja, ich habe es nicht gelöst, ich habe es ja gesagt. Die perfekte Lösung ist mir einfach unbekannt.
Ja, es gibt irgendwie gute Gründe, das in beide Richtungen irgendwie zu denken. Also das.
Ich sehe es halt nur so typischerweise, dann kommen die Leute und sagen, ja, zum Beispiel in einer Versicherung, dann haben wir da also einen Kundenservice oder eine Kundenressource und eine Vertragsressource. Und ich denke immer, das ist irgendwie schwierig, das Ganze. Die müssen da, jedes Mal, wenn du auf den Vertrag gehst, musst du zu diesem blöden Kunden rüber im Normalfall. Also, das ist einfach irgendwie ein bisschen schwierig. Habe ich nicht vielleicht eher eine Antragsressource und habe ich eine Schadensressource oder sonst irgendwas? Ich meine, wie die Daten unten drunter liegen, ist nochmal ein anderes Thema. Die kann ich so isoliert halten. Da kann ich vielleicht auch noch irgendwo irgendeinen anderen Service drunter haben oder sowas. Aber von außen her kann ich das glaube ich dann noch natürlich nicht besser trennen.
Und das, du hast gerade Service gesagt, aber das, ob wir jetzt halt über REST sprechen oder über SOA sprechen, ist ja dann an der Stelle doch egal. Also da kann man ja die gleichen Fehler machen letzten Endes, oder? Also
ja, klar.
Aus der serviceorientierten.
Ich meine, witzigerweise war es ja in der SOA-Welt das Gleiche gewesen. Die Leute haben angefangen, ihre Kundenressource, ihren Kundenservice zu modellieren und ihren Create Vertragsservice und danach dann genau und dann kam das und dann haben sie, dann war das Ganze natürlich noch dämlicher gewesen, weil dann haben sie praktisch eine das, was einem dann praktisch die CRUD-Operationen, die einem dann Rest also frei Haus geschenkt hätte, die haben sie dann nochmal über ein funktionsorientiertes Protokoll oben drauf gesetzt, indem sie dann HTTP, was einem eigentlich wieder CRUD auf also nur noch auf Post reduziert haben und also es war dann also irgendwie so 15 Mal Rücken, Brust, Auge letzten Endes, was rausgekommen ist. Also wo jeder, der das irgendwie mal technisch sich angeguckt hat, gedacht hat, oh Gott.
Das kann nicht gut enden. Wo hat sich das hinentwickelt? Das war doch mal eine gute Idee.
Ja. Ja gut, aber das Problem, dass du ja in den ganzen Ansätzen, du hattest ja früher das DCE gehabt, Distributed Computing Environment, das so in den späten 80ern war, das ich so im Absterben noch so in meinen frühen Tagen erlebt habe dann. Und dann, also wie gehabt, dann kam SOA, dann kam jetzt dann kam dazwischen Corba, dann kam SOA und sonst was. Und das fing ja immer mit so einer schönen, leichtgewichtigen, fluffigen Idee an. Die war auch erstmal sehr charmant gewesen. Ich meine, sie hatten alle den inhärenten Fehler, dass sie hingegangen sind. Das ist das erste Mal, wo ich das bei Microservice, das erste Mal, wo ich es halbwegs ehrlich sehe, dass sie gesagt haben, wir kapseln für dich, dass das ein Remote-Aufruf ist. Das heißt also, du kannst so tun, als wäre das alles lokal. Und das ist Bullshit. Ein lokaler Aufruf ist komplett etwas anderes im Verglichen, also verglichen mit einem Remote-Aufruf.
Das ist auch das, was Martin Fowler ja also in seiner Warnung drin hat mit don't distribute objects eben.
Richtig.
Ist halt ein lokaler Call, halt bei weitem nicht die Fehleranfälligkeit zum Beispiel hat, eine Verfügbarkeit hat und von Latenz und Dauer und
Zuverlässigkeit Sachen. Überhaupt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Aufruf jemals zurückkommt.
Ja. Da ist ein Netzwerk dazwischen.
Hoppala, ne? Ja. So eine Überraschung. Genau. Und das kann kaputt gehen. Ja, ja, so ein Mist aber auch.
Ja, ja.
Ja, gut. Aber das war ja das, was, ich weiß gar nicht, Jim Waldo war es, glaube ich, gewesen. Ich bringe die Namen immer durcheinander. Mein Namensgedächtnis ist eine Katastrophe. Note on Distributed Computing hatte der ja schon 96 geschrieben, eben, wo er dann sagte eben, vergesst es. Remote Calls sind keine lokalen Calls. Ich meine, allein schon die Sache, ein lokaler Call, wenn dein Kontext stirbt, bist du auch tot. Du kriegst es nicht mehr mit, ist also egal.
Ist egal.
Also du kannst so programmieren, als käme das Ding immer zurück, denn wie gehabt. Wenn es nicht zurückkommt, dann kriegst du das.
Ist auch egal, richtig,
dann interessiert es dich nicht mehr. Also ist so, ist ein Gesamtsuizid dann eben von allen, die beteiligt sind.
Ja.
Aber in einem verteilten System sieht das halt anders aus.
Ja.
Da bist du halt sofort am Ende.
Ja. Genau.
Nee, absolut.
Wahnsinn. Und Microservice macht dieses Versprechen nicht, sagt oder so, hast du gerade einge...
Also bislang
nehme also bei Korba, also vielleicht Korba? Kannst du noch mal so ein paar Sätze so zu diesen, also du hast gerade, wir hatten gerade irgendwie mit Korba angefangen, dann, nee, so aber nicht danach, dann danach war dieses...
Die EJBs waren dazwischen genau. Gewesen.
Vielleicht magst du irgendwie so ein paar Halbsätze zu den einzelnen Sachen irgendwie sagen, damit wir so eine Evolution...
Achso, ich dachte, so eine Einführung für die Jüngeren von da uns.
Ich finde, also, ich meine, wir mussten das ja auch an der Uni lernen, aber ich denke mal, um mir so diesen Kontext irgendwie mal diesen Gedanken zu verfolgen, warum man jetzt dann von A nach B gekommen ist, ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Das Problem, was eigentlich all die Ansätze hatten, war, das fing ja mit so einer fluffigen, leichten Idee an, so hier, wie gehabt, abgesehen erstmal von dem Fehler, dass sie versucht haben, die Remote-Calls so darzustellen wie einen lokalen Call. Mhm. Und dann irgendwie nur eine IO-Exception dran zu hängen oder sonst irgendwas, ne? Und gedacht haben, hey, das war's. Geht ja ganz easy, ne? Es ging halt schön leichtgewichtig, das war schön einfach, sonst irgendwas, hat Spaß gemacht, konnte man schnell einsteigen, kurze, niedrige Lernkurve, sonst was, konnte man relativ schnell mit produktiv werden, cool, ne? Also, und dann ging halt diese Fragerei los. Die ist halt ein Stück weit inhärent, also ein Teil braucht man nicht so. Ja, wie ist denn das eigentlich mit Naming? Wie ist denn das mit verteilten Transaktionen? Wie ist denn das mit Security? Wie ist denn das mit Schock und Deubel?
Discovery so. Und wie findet
ja,
man
das? Ja, Naming ist ja praktisch. Anstatt dass sie Discovery genommen haben, sind sie praktisch auf Naming gegangen dann. Ne? Also diese eindeutige, weil du kannst ja Discovery auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Naming ist aus meiner Sicht eine davon, es zu lösen, dass ich praktisch jedem Endpunkt einen eindeutigen Namen gebe, der überall bekannt ist jetzt irgendwie. Und dann kommen natürlich noch solche Sachen, so ganz unglückselige hier, wo ich dann so irgendwelche Registry mit Taxonomien und sonst was habe und sich dann ganz viele Leute ganz tolle Ideen machten dann, also wie diese Taxonomien aussehen müssten und und gut. Und damit ist das ganze Zeug irgendwann unter seinem eigenen Gewicht zusammengebrochen.
Mhm.
Also
da reden wir jetzt von Korba.
Da reden wir von Korba. Ja, EJB hat noch so ein bisschen, der steht ein bisschen quer dazu, das hatte ein paar andere Probleme noch gehabt, aber SOA hatte das gleiche Problem.
Aber sind alle an den gleichen Problemen erkrankt letzten Endes dann?
Letzten Endes, dass der ganze Enterprise-Kram reingemacht worden ist. Und das ist ja eigentlich auch dieser Riesenscham für mich in dieser gesamten Restgeschichte. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber die ganzen Restanhänger haben es bis heute irgendwie hingekriegt, sich weitestgehend gegen diese Vereinnahmung dieser ganzen schwergewichtigen Enterprise-Denke zu wehren und dagegen zu verwahren. Irgendwie. Also Rest geblieben. Mhm. Da ist eigentlich nicht wirklich viel dazugekommen oder so.
Wird das denn im Enterprise eingesetzt? Oder liegt es vielleicht einfach daran, dass, also meist mein erster Gedanke, dass man da so die Finger von lässt, weil.
Es wird also im Enterprise sehr viel eingesetzt, tatsächlich auch. So die letzten Nachzügler springen so langsam auf, aber eigentlich traut sich auch im Enterprise-Umfeld keiner mehr so wirklich zu sagen. So. Sie machen dann halt solche Dinge, sagen ja, wie kriegen wir das jetzt eigentlich mit diesen Security-Tokens und sonst was hin und dann vielleicht kombinieren wir das dann doch irgendwie, benutzen wir dieses Sammelding dann da doch noch weiter, was wir da haben irgendwie dann, um das dann da sauber zu machen und sonst wie und aber können wir halt nicht so ganz ins Rest reinbauen gehen dann. Ne? Und
ich meine, mit der Kapselung von Legacy-Systemen kennen die sich ja in der Regel auch immer ganz gut aus, ne? Also wie man irgendwie,
ja,
wie man die Korber-Sachen jetzt dann mit dem SOA-Sachen irgendwo noch verbindet. Und
die sind doch viel besser. Ich hatte mal irgendwo ein Projekt, so, ich weiß gar nicht, wann war das gewesen? Das war irgendwo 2000 irgendwas, also so Anfang 2000 rum. Mhm. Ich gucke mir dieses Programm an und da, es war ein Kobol-Programm, muss man dazu sagen.
Da habe ich drauf gewartet, dass jetzt Kobol
in den 2000 an.
Nee, die 2000-Umstellung war durch gewesen. Also das Programm ist auch dafür extra angefasst worden.
Ja.
Guck mal, irgendwie macht das Ding also nicht so wahnsinnig, ist also etwas seltsam geschrieben. Und dann schnappte ich mir mal und sagte, warum ist denn das so krude geschrieben, sagte der. Das ist praktisch eine unserer ältesten Routinen, das war eine Versicherungsgesellschaft, die ist auch bis heute produktiv. Das Ding ist irgendwann in den 70ern geschrieben worden und lief auch noch wirklich auf einem sequentiellen Band, also wirklich mit Bandstation und sonst was. Und okay, deswegen ist der ganze Algorithmus so geschrieben, dass der praktisch den Zugriff auf das Band optimiert. Wir haben das dann später mal auf VSAM umgestellt und sonst irgendwie und jetzt mittlerweile liegt das irgendwie auf einer DB2, aber den Algorithmus haben wir gelassen, weil die eh nicht mehr so richtig kapieren.
Ja. Und okay. Tests gibt es natürlich auch nicht dafür. Und
um Himmels Willen, Tests, wer hatte den konnte keiner bezahlen zu der Zeit. Host ist teuer. Ja. Plattenplatz kostet Geld. CPU kostet Geld. Ist ja eh eines dieser Riesenprobleme, dass du auf dem Host hast. Wenn jetzt, geh mal sowas mit Continuous Integration auf dem Host hin. Ja, ich ziehe dann einfach mal und dann nehme ich noch sowas Git-artiges, so jedes Feature auf dem Branch. Kann man jetzt wieder darüber diskutieren, ob das eine tolle Idee ist oder nicht, ob ich eher mit Feature-Toggles arbeite oder sowas. Aber nehmen wir mal an, wir machen das so. Und dann haben wir aber auch so richtig schön hinten dran so eine CI-Umgebung, die also für jeden Branch dann automatisch eine Testumgebung hochzieht und das ausführt. Ja, das machst du bis zum Monatsende. Das machst du bis zum Monatsende. Und dann guckst du auf die Rechnung, die du bekommen hast. Und dann sagst du, vielleicht komme ich auch mit einer Testumgebung aus.
Maximal.
Ja.
Das ist ja gut, also in die 70er zurück. Das ist
schon, ja, das war schon echt, ich bin mir sicher, dieses Programm läuft jetzt noch. Also, aber keine Namen
entschuldigen zu schützen. Kann man denn da noch Support für kaufen? Oder wie, also ich frage mich, wie man dann solche, weißt du, wenn da überhaupt noch jemand lebt, der das überhaupt supporten kann. Also.
Es gibt noch Leute, die das können, aber sie werden weniger. Also, Versicherungen haben ja da auch so ihre Sorgen und deswegen und auch verschiedene andere. Also ja, ich meine, Versicherer sind eine dieser Spezies, die bis heute, also viele zumindest, eine relativ hohe Affinität zu einem Host-System gehalten haben. Muss man einfach ganz nüchtern so sehen.
Vielleicht magst du nochmal kurz erklären, Host-System, das ist
also
auch nicht mehr so
geläufig. Mainframe. Ja. Mainframe, also gut, mittlerweile hat sich das Ganze ja weitestgehend reduziert auf ZOS. Es gibt noch so ein paar, also weitestgehend IBM eigentlich, also so die Unisys-Maschinen und was da alles früher noch rumgegeistert ist. Und die spielen eigentlich heute keine Rolle mehr. Also wenn du mehr von Mainframe redest, redest du normalerweise vom IBM und meistens von einem ZOS. Es gibt noch so ein paar Dings, wie heißt es, noch ein paar VSE-Installationen. Ich war fest davon überzeugt, ich bin witzigerweise vor 4 Jahren oder sowas über so eine gestolpert gewesen. Ich war fest davon überzeugt, dass der letzte VSE-Rechner 10 Jahre davor abgeschaltet worden ist. Also ich war fürbass erstaunt, guck da drauf und sagt, wer macht denn sowas? Und dann guckte mich der IT-Leiter ein bisschen pikiert und sagt, das machen wir. Ja gut, okay. Ich habe halt erst geredet und dann gedacht, das passiert ab und aber zu.
Vielleicht kannst du das mal also knackig zusammenfassen. Was ist denn der qualitative Unterschied zwischen, wenn man jetzt heute an einen Server denkt, ja, zu, das ist ein Mainframe, was ist da der, also das ist doch auch ein Computer, würde man jetzt denken.
Der Mainframe hat im Prinzip das Verfügbarkeitsproblem und das Verteilungsproblem für lange Zeit sehr gut gelöst zu einem hohen Preis halt. Das heißt also, ein Mainframe war von seiner gesamten Hardware-Architektur so gemacht, dass er extrem hoch verfügbar ist. Also das, was du normalerweise in der Unix-Welt mit zwei Maschinen, die du mit Hard-Beating-Protokoll, mit extra Kabel und sonst irgendwas und Schock und Däubel löst, das hat der eingebaut im Großen und Ganzen. Der hat ein hervorragendes Ressourcenmanagement. Also bis wir mit Docker so weit sein werden, dass wir eine Ressourcenallokation auf so einer super genauen und sauberen Ebene inklusive Auditing und sonst was haben und das sind also nachvollziehbar, wer wie viel Zyklen kriegt und sonst was von der CPU und wie viel Speicher und wie viel I.O. und sonst was, waren die grandios gewesen halt. Das haben die halt schon vor 20 oder 30 Jahren gelöst, hervorragend das Ganze. Also ich kenne auch keine Unix-Maschinen, die das so gut gelöst haben. Und sie waren, ich glaube, für die Verhältnisse, für frühere Verhältnisse waren sie sehr weit skalierbar gewesen, aber eben
vertikal
skalierbar gewesen, sodass du nie in die Verlegenheit gekommen bist und musstest wirklich verteilt arbeiten in dem Sinne. Du konntest all diese Prozesse und Jobs und sonst irgendwas auf einer Maschine laufen lassen. Und
durch das Ressourcenmanagement waren die wahrscheinlich auch hochgradig vorhersagbar, also wie viel Kapazität du da tatsächlich machen kannst.
Ja, und du hattest auch praktisch keine Chance, dass da irgendein amoklaufender Job, der die gesamte Maschine runtergerissen hat oder sonst was. Da waren praktisch die Partition konntest du kaputt machen im Extremfall, aber selbst das konntest du meist nicht. Also eine ZIX-Transaktion ist wie ein im Großen und Ganzen wie so ein EJB-Container auf Steroiden, also der halt einfach sagt, diese Transaktion hier, ich bin in der Lage im Prinzip. Es gab ja auch solche Mainframe-Benchmarks, die du auch auf Unix-Rechnern fahren konntest. Und die sind mal hingegangen und die konnten praktisch auf einem 266er Pentium, also wo wir heute sagen, also so eine lahme Mühle machen wir überhaupt nicht mehr an, haben die praktisch mit einem Rechenzentrums-Benchmark die rausgerichtet, dass du mit dieser Maschine, normaler SCSI-Bus, redet heute auch keiner mehr drüber, also alles solche veraltete Technologie, wo dieses Mobile Phone wahrscheinlich wesentlich modernere Dinge hier eingebaut hat, als dieser Rechner. Damit konnten die simultan über 250 User bedienen auf einem Mainframe-Mix. Das musst du dir einfach mal reintun. So viel und so gut hat er die Ressourcen gemanagt, das Ganze. Und ich habe extreme Verfügbarkeit. Ich musste keine Idee, also praktisch keine Logik in meine Anwendung einbauen, dass da möglicherweise nichts verfügbar ist. Das macht die Infrastruktur für mich. Das, was wir auch in den Monolithen die letzten 20 Jahre gemacht haben, das macht der Application Server für dich. Ja. Denk nicht drüber nach. Ja, ja. Ne? Verteilung, denk nicht drüber nach, macht der für dich. Machen wir eigentlich nicht wirklich, ne? Sondern und so weiter. Und das, was gemacht wird, das wird alles in der Infrastruktur gelöst. Das ist ja das, womit wir uns in den Microservice-Paradigma sehr stark von gelöst haben. Und gesagt haben, auch so getrieben durch Ansätze wie Cloud-Technologien, jetzt mittlerweile ganz frisch die Container-Technologien halt. Das macht die Infrastruktur nicht mehr für dich. Du musst dich selber drum kümmern. Muss auf der Anwendungsebene, musst du davon ausgehen, dass der da drüben nicht antwortet oder dass der irgendwann antwortet oder dass der Blödsinn antwortet oder sonst irgendwas.
Ja, also die Schwierigkeit ist ja dann auch irgendwann wahrscheinlich für Unternehmen, die im Internet oder allgemein auch nur international irgendwie tätig sind, es wird ja dann schwierig, wenn du so eine monolithisches System hast, was ja irgendwo physisch irgendwo steht einmal. Wie gehst du jetzt damit um, dass du halt auch Kunden in den USA hast oder, ne, also das sind ja dann auch vielleicht andere Problemstellungen, die...
Wobei, die sind lösbar letzten Endes. Die sind nicht schön, aber sie sind lösbar. Ich meine, vor den gleichen Problemen stehst du, wenn du in der Cloud-Infrastruktur bist letzten Endes. Wenn du also jetzt versuchst, deine Latenzen so weit wie möglich runterzukriegen, gehst du halt in den CDN rein oder du siehst halt zu, dass du praktisch ein Rechenzentrum relativ nah an den Usern bekommst oder machst beides. Das Problem ist eigentlich, dass sich das gesamte Geschäftsmodell geändert hat. Also das ist das, weswegen ich denke, dass ich anstelle von IBM auf die Mainframes nur noch sehr bedingt wetten würde.
Was gibt's noch? Die werden noch, das wird...
Ja, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aber das sind unbestätigte Quellen, da wird jetzt der nächste IBMler um die Ecke kommen und sagen, der Friedrichsen hat kompletten Blödsinn erzählt. Das hat er auch wahrscheinlich, aber das neue Geschäft, das heißt, es ist wirklich Kunden, also dass Kunden neu auf Mainframe einsteigen. Das ist sehr, sehr mau. Das, was halt noch weiterläuft, ist das Wartungsgeschäft, dass also Kunden möglicherweise ihre Systeme, die sie haben, durch ein neueres ersetzen dann, ein leistungsfähigeres oder ihre Systeme irgendwie anderweitig pflegen, warten, aufrüsten so. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das mit dem Neugeschäft, das ist also, das dümpelt irgendwie auf sehr überschaubarem Niveau. Mhm. Ich weiß auch nicht, da ist auch eigentlich nicht mehr wirklich viel zu holen, weil...
Aber warum? Es klang noch total super.
Also das Problem ist nur, die beste vertikale Skalierung ist irgendwann zu Ende und die Preise sind einfach, die du für CPU, Storage und Netz zahlst, sind einfach nicht mehr konkurrenzfähig eigentlich. Ja.
Aber also mal jetzt, ich spinne jetzt einfach mal, aber was würde denn passieren, wenn sie die Preise senken würden, um konkurrenzfähiger zu werden?
Wahrscheinlich können sie die Preise nicht ohne weiter senken, oder?
Also ich habe keine Ahnung, wie die Margen von denen sind. Ich bin ja auch kein IBM-Sales-Guy. Aber
was ich halt dazu sagen wollte, ist, es gibt ja wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von Leuten, die gar keine Skalierungsprobleme haben, also die jetzt halt nicht in die Richtung irgendwie müssen, wir haben jetzt hier hunderte von Servern und müssen irgendwie Sachen machen. Also gibt es noch andere Gründe, warum man es reicht eigentlich schon, wenn es zu teuer ist, dass jetzt keiner kaufen kann.
Also ich glaube, das ist ja auch spezialisiertes Betriebssystem. Das ist ja nicht einfach ein Linux, auf das ich das packe.
Du hast ein Know-how-Problem heutzutage. Also wenn ich heutzutage jemandem sage TSO, guckt er mich an, als hätte ich was Unanständiges gesagt. Das war halt vor 20, siehst du? genauso, also es ist im Prinzip ein mögliches Batch-Steuerungssystem im Host dann, ne? Weil das auch noch für wahrscheinlich jetzt ein bisschen gelogen ist. Also ich bin ja auch kein großer Host-Experte, was das angeht.
Also das Cron für die Mainframes.
Ja, eigentlich Jobnetze kannst du da drunter verwalten. Das machst du dann entsprechend mit JCL, mit der Job-Control-Language, die es dann da gibt und all diese ganzen fürchterlichen Dinge dann.
Okay, dann ist das nicht wie Cron, sondern wie Jenkins.
Ja, und du hast im Host hast du ja eigentlich, was du auch feststellst, wenn du größere Unternehmenslandschaften also baust, die batch-orientiert sind, außerhalb vom Mainframe. Du arbeitest nicht mit einfach nur mit Jobs, du arbeitest mit Jobnetzen. Das heißt, du sagst also, erst laufen die drei und wenn die drei erfolgreich sind, dann werden die zwei gestartet und wenn der eine durch ist, werden die zwei nochmal gestartet und nur wenn die beide erfolgreich sind, wird das nächste gestartet und so weiter halt. Ne? Also wie du halt so eine Batch-Kette aufbaust.
Wenn der Fail schlägt, dann müssen wir da oben nochmal anfangen.
Und oder was auch immer. Ja. Und. Da kannst du ja also jede Menge machen, was das angeht. Ja, aber du kommst halt allein, Know-how und Preis tötet sie und dann hast du heutzutage halt die Ansprüche wie wer hebt das Datengold, so wie dieser schöne Artikel ja mal da vor 2 oder 3 Jahren rumgegeistert ist, also praktisch Daten als echtes Unternehmensasset, so um es im Neudeutschen zu formulieren. Das heißt also, Daten haben Wert. Ich möchte alle Daten speichern. Ich möchte mich nicht mehr beschränken. Ich möchte jetzt auch noch nicht entscheiden, in welcher Form ich sie speichere, sondern einfach, was da ist, einfach wegschreiben und dann später analysieren eben. Und wenn ich eine neue Idee habe, dann schreibe ich mir einen neuen Job und analysiere die dann praktisch mit der neuen Idee und so weiter und so fort. Ja. Also nicht so wie früher, wo es halt einfach, ich muss jetzt genau überlegen, wie viel ich speichere. Ich meine, die gesamte Jahr 2000-Thematik beruhte da drauf, ne? Dass Speicher einfach teuer war.
Die 2 Bytes.
Ja, eben. Und Speicher ist heute nicht mehr teuer. Ja.
So, also die Ära ist einfach vorbei, könnte man eigentlich zusammenfassen.
Wir hatten ja auch so eine Anekdote gehabt bei uns in der Firma. Also wir hatten so einen Kunden, der hatte dann für eine seiner Divisions hatten der so eine Online-Suchmaschine. Das war dann so 2 schöne große Unix-Maschinen von so einem namhaften Hersteller. Ne? Da lief dann irgendwas wie so eine sehr namhafte Suchmaschine. Ich weiß nicht, war SAP oder sonst irgendwas gewesen, die sie da drauf hatten und sonst was. Die Lizenzkosten waren hoch. sehr hoch, jährlich.
Für die Software?
Sie hatten für die Software. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, im siebenstelligen Bereich irgendwas, was du dafür gezahlt hast. Okay. Also für Hardware, Software, alles zusammen da. Ne? Und das war ja auch ein bisschen Aufwand, bis das alles lief und sonst was. Und das hat, lass mich jetzt nicht lügen, aber so irgendwas, ja, 300 Anfragen pro Sekunde mit einer Antwortzeit von maximal 250 Millisekunden oder sowas. Das war dann so das SLA, was da so drauf lag. Mhm. Hat das auch gut gemacht. Gut, wir sind dann halt da irgendwie mit dem entsprechenden Entscheider da im Gespräch gewesen und sagten, das können wir billiger. Ich dachte, was meinst du damit? Ja, hol mal so drei so Standardrechner hier irgendwo so, ja, ich meine, die kosten ja heute nichts mehr. Also egal, ob man jetzt zu HP, Dell oder sonst was gibt, so eine normale Büchse mit, da hat man dann, keine Ahnung, so zwei große Dual Xeons, also praktisch so 6-Core Xeons drin, also oder Xeons drin, Entschuldigung. Die sind dann also 12 Kerne physikalisch, 24 virtuell, also mit Hyperthreading. Ja. Dann hast du da irgendwie, keine Ahnung, 128 Gig Hauptspeicher drin, hast da irgendwie mal so 30, 40 Terra Platte da dran hängen und das zahlst du für die Maschine, zahlst du irgendwie im Nettopreis 5000 Euro oder sonst was. Also es sind keine echten Kosten mehr.
Weit, ne? Unter den siebenstelligen Betrag.
So, und dann gehst du hin und das haben wir dann gemacht, haben gesagt, ach komm, eine Division ist ein bisschen wenig, gib uns doch mal alle Divisions, die du hast und so. Und sagt, oh Gott, das sind doch 20 Millionen Datensätze. Fingen wir dann an, leise zu kichern. Ne? Okay, haben dann einfach so mal als Spielerei, das ist jetzt auch schon 2 oder 3 Jahre her, haben wir dann das Ganze auf MongoDB draufgeschmissen gehabt, haben oben drüber dann, Elasticsearch war noch nicht so weit gewesen, soll er dann oben drüber als Suchmaschine. Soller machte natürlich einmal so und dann noch ein UI halt drüber gebaut. Ja. Das war so Proof of Concept, 10 Tage Aufwand insgesamt. Ich meine, gut, was ist passiert? Soller saugt sich die Daten in den Index, also ich fahr den Soller hoch, der saugt sich, der sagt, oh, so wenig Daten, ich hole mir das mal in den Hauptspeicher rein. Ja. Und jetzt komm. Gib mir, ne? Und dann ist der halt losgegangen und dann haben die also haben die einen Benchmark gefahren und sie haben dann bei 3000 simultanen Servern praktisch, also Clients haben sie aufgegeben, weil ihr Testnetz nicht mehr hergegeben hat.
Okay.
Die haben nicht mehr Durchsatz durchgekriegt und die Maschine lief idle nach wie vor. Mhm. Also da die, und es war auch nur eine, die wir gebraucht haben. Wir hatten halt 3 Server dahingestellt für Redundanz, Ausfallsicherheit. Aber ist einfach nur so ein Beispiel. Natürlich kommen noch ein paar Kosten drauf jetzt. Und wir haben auch noch so ein paar andere Kosten drin, wie solche Sachen auch wirklich ausfallsicher zu machen. Also diese Resilience-Themen, die dann noch da alle drauf kommen und so weiter. Und dass ich andere Entwickler dafür brauche. Aber
es steht in
keinem Verhältnis.
Viel günstiger als dieser siebenstellige Betrag pro Jahr, der vorher da stand. Ne?
Du stehst halt im Verhältnis.
Für eine Division.
Ja. Du hast einen Faktor von 50 oder 100 dann drin im Hebel.
Mhm. Ist das dann schon Big Data, wenn du von 20 Millionen Datensätzen sprichst?
Also, Pavlo.
Nur noch ein Buzzword, um mal reinzuwerfen hier.
Ja, mein Kollege Pavlo Baron, der da auch dann dabei war, der nannte das immer Mickey Mouse Data. ich finde, das hatte schon irgendwie was Treffendes, das Ganze. Also, Big Data. Es war ja auch so eine nette Keynote gewesen, irgendwie nicht vorletztes Jahr auf der Java One, wo dann einer von IBM, also ich will ja gar nicht auf den IBM-Leuten rumhacken, aber manchmal erzählen sie, manchmal gibt es da so, also sie haben auch super smarte Leute, unbestritten, aber manchmal haben so ein paar Leute, die sich sehr unglücklich ausdrücken, der dann anfing und erzählte irgendwas, ja, Big Data fängt bei 40 Megabyte oder irgend sowas an und hatte dann angefangen, die Vorzüge der Mainframe zu preisen. Das war dann der Moment, wo ich sagte, ich mache jetzt mal eine Städtebesichtigung.
Also, ja, ich bin später wieder da.
Ich bin dann mal woanders. Hallo?
Ja.
Nee, also Big Data, ich meine, Big Data ist dann, wenn du einfach entweder wirklich viele Daten kriegst, also ich sag mal so in die Milliarden hinein an Datensätze kriegst dann, weil auch eine normale relationale Datenbank, also auch eine MySQL, wird keinen großen Stress damit haben, also eine Tabelle, die vernünftig aufgebaut ist und praktisch vom Schema, also auch von den Tablespaces sowas vernünftig angelegt ist, wenn die 100, 200, 300 Millionen Datensätze hat.
Mhm.
Hat die keinen Stress mit, auch eine Postgres nicht und die kommerziellen Hersteller wie eine DB2 oder eine Oracle auch nicht. So, die gehen dann vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter, was die dann also da mitnehmen. Und gegen den Einwurf von Münzen halt, ja, okay.
Ja.
Aber sei ihnen ja gegönnt.
Ich muss das Bild gerade auf dem Server, so ein Münzenlot.
Ich muss einmal 100 Millionen mehr.
Ja. Ja, gut, je nachdem, was du machst, legen sie direkt einen Schlauch in deinen Geldbeutel, aber das ist eine andere Diskussion. Brauchst du dich mal selber ein. Ja. Dann, nein, das war jetzt ketzerisch. Pui.
Aber klar.
Groß oder eben, dass du die Daten halt so schnell kriegst, das ist ja diese Velocity-Thematik dann, dass du eigentlich gar nicht in der Lage bist, die also ich speichere das erstmal und danach fange ich an, die zu verarbeiten, sondern dass ich die so quasi im Vorbeifliegen verarbeiten muss, was dann wieder so gewisse Querverbindung zu dem Thema, was ja mal früher populär war, dieses Complex Event Processing hat, was damit ja dann auch wieder einen gewissen Schub bekommen hat und heute dann unter dieser unter diesen Near-Real-Time-Architekturen dann läuft und so weiter.
Mhm.
Ja. Und dann die Hybride wie die Lambda-Architektur und sonst was kennen wir ja alles dann mittlerweile. So da haben.
Ja, also Big Data, also
kein Big Data,
die meisten Leute haben keinen Big Data.
Also die einen sagen, Big Data sind ab 40 Megabyte und die anderen, das ist wahrscheinlich noch nicht mal 40 Gigabyte dann Big
wie gehabt. Ich komme ja nicht so ganz von meiner Architektenvergangenheit runter und eigentlich will ich es auch gar nicht. Und mein Ziel ist es ja immer dann, angemessene Lösungen zu finden. Mhm. Und wenn irgendeiner zu mir kommt und sagt, ich habe 20 Millionen Datensätze und lass uns dafür ein Hadoop-Cluster aufmachen, dann geht bei mir also so ein bisschen die im positiven Sinne, sage ich mal, die Beraterlampe an. Nicht, dass ich sage, it depends oder sonst was, kommt drauf an. Also in dem Sinne, dass ich sage, ich glaube, ich muss dem helfen, die richtige Entscheidung zu treffen, weil das kann man so machen, aber das bringt dir nichts außer mehr Stress, wenn ich es so mache. Weil 20 Millionen Datensätze kann ich ganz entspannt in einer transaktionalen Datenbank verwalten, damit habe ich ein wesentlich einfaches Programmiermodell und so weiter und so fort.
Es gab aber irgendwie jetzt auf Hacker News die Tage nochmal so einen schönen Blogpost. Da hat irgendwie jemand irgendwie das Ergebnis von Schachspielen. Mhm. Es gibt irgendwie so eine öffentliche Schachdaten von irgendwelchen Spielen,
die irgendwie so eine Schachdatenbank gibt.
Und dann hatte da irgendeiner halt als Demo halt irgendwie, ich glaube, das war dann mit Elastic MapReduce, also das von Amazon, das mit Hadoop Mitteln Ökosystem Zeug gebaut und dann irgendwelche Statistiken, also es war irgendwie zählen, es war eine ganz einfache Geschichte. Mhm. Und dann hat halt einer gesagt, Moment mal, das sind ja nur 1,2 Gigabyte Daten. Hat dann irgendwie in so einem Blogpost, in so einem halben Tag, hat er gesagt, hat er dafür gebraucht, dass so mit Bash und AWK und so halt 350 Mal so schnell hinbekommen. Also während dieser Hadoop-Cluster aus 5-6 Nodes da irgendwie 12 Minuten gebraucht hat, hat er das halt in ein paar Sekunden irgendwie gemacht. Also das fand ich, das passte da ganz gut rein, so mit, man hat es irgendwo gelesen, ja, Big Data und Millionen Datensätze und wir müssen da jetzt hier müssen das jetzt mal angucken und vielleicht geht es auch eine Nummer kleiner und vielleicht gar nicht mal schlechter, sondern vielleicht sogar besser.
Ja, wie gehabt, also ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt hingehe und sage, okay, ich habe im Moment kein echtes Big Data hier, aber ich muss versuchen, dieses Thema zu lernen. Ne? Ich mache mal Proof of Concept,
das ist
geschenkt. Das ist sinnvoll.
Genau.
Aber wenn ich jetzt wirklich in ein Produktionsszenario reingehe, wo ich nachher auch Wartung, Betrieb, sonst was Weiterentwicklung habe und ich weiß, der Betrieb wird aufwendiger, die Überwachung wird aufwendiger, rausfinden, was schief geht, wird aufwendiger, das Tooling ist schlechter, die Laufzeiten sind womöglich höher, ich brauche mehr Ressourcen und die Weiterentwicklung ist auch lausiger, weil es wesentlich aufwendiger ist, dann habe ich irgendwo keine gute Designentscheidung getroffen oder nenn's Architekturentscheidung oder sonst
irgendwas. Oder man lässt sich halt explizit darauf ein, weil man halt tatsächlich diese Anforderung nicht anders gelöst bekommt. Ich meine, wenn man nicht drum rumkommt, dann kommt man nicht drum rum, aber das ohne Not zu tun.
Ja, oft hat man das Gefühl, die Leute sehen, dass das eine Thema da, das bringt irgendwie Vorteile und all die ganzen Kosten, die man damit mit sich einkauft, die werden halt irgendwie übersehen.
Ja, das ist halt, ich meine, man muss natürlich auch zugeben, sind wir mal ehrlich, also jeder, der in die IT-Branche kommt, weil er gerne programmiert, hat irgendwo einen gewissen ausgeprägten Spieltrieb.
Mhm.
Der eigentlich auch gut und wichtig ist im Großen und Ganzen. Das Problem ist bloß, dass die meisten Unternehmen diesen recht kreativen Menschen kein Ventil für ihren Spieltrieb geben. Das heißt also, irgendeine Plus-1-Zeit, wo die einfach mal Dinge ausprobieren können, sonst kommt dann nicht. Ich meine, was machen die? Die versuchen natürlich, die finden was Neues. Sie wollen es natürlich jetzt irgendwie mal ausprobieren. Zu Hause ist irgendwann stressfrei. Freundin, Frau, Kinder, was auch immer oder auch sonstige Hobbys noch. Man braucht ja auch ein bisschen Ausgleich dazu, dass man den ganzen Tag an der Tastatur hängt, ne? Ist nicht so optimal, also was macht man? Das nächste Projekt wird natürlich dann so lange auf den Chef eingeredet, bis das Ding drin ist. Ne?
Klar,
weil,
klar.
Das müssen wir jetzt machen, ganz dringend. Die Welt geht unter und die Erde reduziert sich wieder auf eine Scheibe, wenn wir das nicht tun. Also, und ist eigentlich nachvollziehbar.
Ja. Also dann kommt der Trend dann von unten und von oben, ja, so von unten versucht man das Projekt zu beeinflussen. Auf der einen Seite hat der Manager in irgendeinem Magazin irgendwas gelesen und
dann sind alle happy, weil sie mal spielen dürfen.
Genau. Ja, gut. Das ist natürlich auch eine unselige Entwicklung, die wir halt leider auf ziemlich vielen Themen haben, dass wir, also Sache, die finde ich persönlich halt sehr schade, dass wir also sehr viele IT-Entscheider haben, die eigentlich keine Ahnung mehr davon haben, was sie entscheiden. Und das finde ich also ausgesprochen schade, weil ich denke einfach, dass eigentlich jeder Entscheider hat zwei Möglichkeiten. Entweder er muss was von der Materie verstehen, das ist die bessere Möglichkeit, oder er braucht einen Vertrauten, der was davon versteht und ihn beraten kann.
Vertraute kann aber jetzt nicht der Sales-Kontakt sein von
IBM
von IBM oder von irgendeinem
und auch nicht der Golfpartner oder sonst irgendwas, genau. Sondern er braucht eigentlich die Glückstand, er muss sich dann halt quasi sozusagen so seinen Strategen, seine Spezialisten, sonst irgendwas, also Strategen so aus dem Militär heraus oder sonst wie halt, dann holen, der ihm hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen, der immer die inhaltliche Arbeit dann zuliefert. Aber ich denke trotz allem, dass also es zu viele Entscheider gibt, die Themen nur auf Magazine, auf Computerwochenniveau verstehen, was ich immer etwas böse, ich habe das mal eine Zeit lang gelesen und gesagt, das ist die Bild-Zeitung der Computerbranche. Also
der Bild gibt es doch auch, oder?
Die gibt es auch, aber die hat eine andere Zielgruppe. Die hat nicht den Manager als Zielgruppe, sondern die. Aber so die.
Ach, die Computerwoche, das ist so eine große, ne?
Ja, sie ist so etwas überdimensioniert, richtig. So wie so eine, die kommt dann einmal die Woche. Aber die Artikel sind dann halt auch immer wirklich so von der Länge so ähnlich wie in der Bild-Zeitung halt. Ja, so Informationshäppchen und bitte nicht zu tief eintauchen. Man könnte sich ja wehtun. Ja. Das könnte ja technisch werden. Also. Ich bin jetzt ein bisschen unfair an der Stelle, gebe ich ja zu, aber
das ist halt keine Grundlage für eine Entscheidung, die sich potenziell aufs ganze Unternehmen auswirkt.
Ja, vor allen Dingen, weil natürlich an diesen Magazinen, weil natürlich klar ist, da lesen viele Entscheider die auch, weil die halt keine Zeit haben vor lauter anderen Dingen, die sie tun müssen, da sich tiefer machen, dass die sich versuchen, da schlau zu machen. Also werden die natürlich entsprechend von den gesamten Marketing- und Sales-Abteilungen der entsprechenden Vendors werden die natürlich bombardiert. Und hast du diesen unseligen Zyklus, es gibt ein neues Hype-Wort, die gesamten Marketing-Abteilungen und die gesamten Beratungsunternehmen springen drauf, versuchen natürlich wieder ihre Produkte, ihre Lösungen zu pushen, damit wird das Hype-Wort dann also mit immer neuen Definitionen überfrachtet, bis irgendwann keiner mehr weiß, worum es geht und alle sind es irgendwie.
Genau, das ist nur noch so Marketing-Bullshit-Bingo.
Ja, natürlich. Genau wie, geht ja mit allem, also ist egal, ob ich jetzt agil nehme oder ob ich vor ein paar Jahren SOA genommen habe oder ob ich irgendwas nehme. Also auch die Microservices werden totgeritten werden und sonst irgendwas, was das angeht, weil der Begriff halt einfach da ist.
Und so, das ist so generisch, der Begriff im Grunde. Ja, da kann halt jeder draufpacken, was er möchte. Ne?
Ja, und gerade bei diesen Begriffen, wo du keine wirklich scharfe Definition hinkriegst. Es ist ja sinnvoll, dass Agilität zum Beispiel ein Wertesystem ist und nicht einfach sagt, Agilität ist ABC fertig oder sonst irgendwas. Und das Manifesto, die vier Grundregeln da, die sind ja so ein Minimalkonsens von den Jungs, die sich normal nie einigen konnten, aus irgendeinem seltsamen Grund sich einmal an diesem einen Tag da geeinigt bekommen haben. Die Prinzipien sind ja eigentlich wesentlich wertvoller, die hinten dran sind, aber es bleibt ja trotzdem noch relativ frei und offen.
Naja, da kann halt jeder.
Ist halt kein Standard oder kein
So ist das. Und wenn das abweicht davon, dann ist das nicht mehr.
Ja, und auch wenn es ein Standard ist. Ich meine, es gibt wunderschön formale Standards, was Architektur ist. IEEE 1492 aus dem Jahr 2000, schieß mich tot, keine Ahnung. Ja, da ist das dann also auch alles super beschrieben und gemacht und getan. Hilft uns das nicht irgendwie weiter? Ich glaube nicht die Bohne. Also du bist kein besserer Architekt, wenn du diesen Standard kannst.
Da war aber noch nicht was von Microservices die Rede.
Da hat man halt versucht, sich irgendwie zu überlegen, was ist die Architektur eines Systems, das irgendwie ein paar knackige Worte zu packen. Ich habe es weitestgehend verdrängt heutzutage, weil kann man nehmen, muss man nicht nehmen. Also die Definition, sie ist glaube ich auch gar nicht komplett falsch. Es ging irgendwie um die Komponenten und die Interaktion zwischen den Bausteinen, also Bausteine und Interaktion zwischen Bausteinen und sonst was auf irgendeiner Ebene und hast nicht gesehen. Und ist nicht komplett falsch, aber es bietet ja auch keinen sittlichen Mehrwert irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, es klingt so ein bisschen akademisch. Wir müssen jetzt mal definieren, was das ist, ist ja nicht definiert.
Also Themen, die halt Raum für Interpretation lassen, hast halt dann dieses Problem der Verwässerung und jeder kann halt reininterpretieren, was er möchte. Ne?
Und dann hast du halt das Problem, es ist ein Multimilliardenmarkt, IT-Branche, die wunderbarerweise von Entscheidern durchsetzt sind, die keine Ahnung davon haben im schlimmsten Fall. Oder Ahnung von vor 30 Jahren oder sonst was, aber auf jeden Fall nicht auf der Ebene, dass sie wirklich sagen können, du erzählst mir gerade hier jede Menge Bullshit.
Wie kommen wir denn da raus?
Ich bin ja ein bisschen bösartig und sage, ich würde ja schon mal den einen oder anderen Entscheider gerne in die Pflicht nehmen wollen, sagen, du solltest zumindest auf 10.000 Meter oder sagen wir mal auf 3.000 Meter, 10.000 ist zu viel, auf 3.000 Meter Flughöhe solltest du ein Verständnis darüber haben, was da passiert. Und du solltest also auch mal, du wirst kein großartiger Entwickler mehr oder sonst was. Du warst wahrscheinlich mal irgendwann großartiger Entwickler. Und das ist auch okay, das ist auch gut so. Du hast auch heutzutage eine andere Aufgabe, aber du musst irgendwie schon ein gewisses Grundverständnis aufbauen von dem, was das tut, warum das tut, was die Konsequenzen sind davon, was man tut und sonst was. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem, jetzt hatte ich die Situation, dass ich einen Kunden hatte, der sagt, wir machen ein neues System und und das soll auch mit Microservice.
Wir machen so ein Gewürz, das aus dem Regal nimmt, Microservice drauf, eine Prise davon.
Ich mache es jetzt ein bisschen flapsiger, also schon ein bisschen netter formuliert und so ein bisschen eloquenter und stringenter und sonst was. Ne? Und aber auf der anderen Seite kam irgendwas wie, wir wollen einen ganz normalen Deployment-Zyklus haben, so einen klassischen, traditionellen, also so mit so Testphase mit Testern und so einmal im Monat im besten Fall deployen, vielleicht auch ein bisschen seltener. Und wir haben eigentlich, unsere Verfügbarkeitsanforderungen sind eigentlich relativ überschaubar. Ja, wie sieht es mit Skalieren aus? Es reicht uns, wenn man das so im Laufe, also wenn man so innerhalb von 1, 2, 3 Tagen die Systeme skalieren kann, weil wir wissen ja, wann unsere Lastpeaks in etwa sind und die kommen eigentlich nicht so über den Tag verteilt, sondern die kommen dann praktisch so übers Jahr. Wir haben so eher unsere High Seasons da, ne? Und dann wissen wir, da müssen wir ein paar mehr Server hinstellen, dann laufen lassen und danach können wir die wieder abschalten, berechenbar und so. Und dann, du willst Microservices, ich will Microservices. Ich gehe mal hin und ich stelle dir das jetzt mal dar. Ich komme da morgen wieder zu. So, haben wir mal so kurz dargestellt. Das ist ein Monolith. Ne? Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Das kannst du damit machen, das kannst du nicht damit machen. So, und hier sind übrigens noch die Risiken, die du hast dabei. Ne? Das da drüben sind Microservices. Das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Das kannst du damit machen, das kannst du damit nicht machen. Das sind die Risiken, die du damit hast. Also so irgendwie so ein bisschen auseinandergenommen das Ganze.
Streichen wir mal die Vorteile weg, die für euch eh egal sind.
Ich habe es ihm einfach nur kurz erzählt, das Ganze. Ich habe dann mal so 10 Minuten genommen und gesagt, ich erzähle das mal ganz kurz, einmal das, dann das und so weiter. Und dann gebe ich das nochmal so in der Kurzform, dann hinten am Ende Und habe ihm praktisch so dieses Spannungsfeld aufgemacht zwischen den Monolithen, so bekannte Technologien, sonst was, aber so richtig hochskalieren und sonst was. Und dann irgendwo hast halt so Beschränkungen dabei dann. Und Microservices halt für maximale Autonomie und sonst wie und eben sehr hohe Responsiveness im Markt und. Also, dass du sehr schnell reagieren kannst und. Auch die Durchlaufzeiten der Anforderungen waren kein Thema gewesen. Also wenn so eine Anforderung nach 6 Monaten live ist, ist auch okay. Also ein paar Dinge oder 3 Monate oder sonst was. Gut, für ein paar Dinge, die mussten schneller gehen, da müssen dann halt so Lösungen wie so Regelmaschinen oder Konfigurierbarkeit oder sonst was her halt. Ne? Das ist auch so ein Nachteil der Monolithen halt. Wenn du das hast, dann musst du halt für solche Dinge, wenn du langsamer Deployments machst, musst du halt für alles, was schneller gehen muss als ein Deployment-Zyklus, musst du halt irgendwas an Konfigurierbarkeit einbauen. Das ist halt wieder eine erhöhte Komplexität. Kannst du weglassen, wenn du innerhalb von 2 Stunden deine Änderung umsetzen und deployen kannst.
Ja.
So, ne? Aber dann eben Risiken, was du hast und sonst so, okay, das ist dieses Spannungsfeld. Hier ist der Monolith auf der einen Ecke, hier ist dann der, sind die Microservices auf der anderen Ecke jetzt mal, so in der Extremausprägung. Jetzt nochmal, wo, was willst du haben? Er überlegt dann so einen Moment und sagt, ich glaube, ich möchte so ein bisschen links vom Monolithen haben.
Ah,
gut. Gut. Das heißt also, du möchtest schon ein bisschen ein paar Features wieder zusätzlich haben, ist auch legitim, also auch schöne Automatisierung und sonst irgendwas von der gesamten Deployment-Strecke und so, also das war ein...
Das macht schließt aber, macht sich ja auch
Sinn.
Nicht aus,
nee, macht auch Sinn. Ich meine, du kannst ja auch, der Witz ist ja, du kannst ja auch Services zur Build, also zur Bildzeit auflösen, die Abhängigkeiten. Ich muss es ja nicht zur Laufzeit abhängen. Ich meine, ich kann ja sehr wohl Services machen und kann jetzt, wenn ich im Java-Umfeld brauche, bleibe, die als Bibliotheken, als Jar-Files einfach irgendwo in mein Repository reinnehmen und kann die praktisch wie jede andere Bibliothek auch reinziehen. Ich kann einen ganz klaren Kontrakt drauf haben, ich kann eine eigene Datenverwaltung drunter haben, ich kann im Prinzip einen kompletten Service-Gedanken machen. Das können sogar logisch Microservices sein, nur dass sie eben nicht zur Laufzeit aufgelöst werden, weil ich die Anforderungen nicht habe, die ich lösen möchte, wenn ich zur Laufzeit also mache.
Zur Laufzeit sieht es dann eher aus wie eine Monolithen von außen betrachtet, das ist irgendwie alles drin, aber
weil es zur Bildzeit zusammengesetzt wird, aber ich habe trotzdem, habe ich diese Trennung der Verantwortlichkeiten und damit, also wenn ich es gut mache, diese Trennung, habe ich halt eine bessere Wartbarkeit und eine bessere Änderbarkeit, weil ich halt Änderungspunkte praktisch voneinander isoliert bekomme und nicht irgendwie einen großen Matschhaufen habe. Das kann ich sehr wohl noch erreichen, also dieses Ziel damit. Klar, gewisse Dinge habe ich halt nicht. Ich habe halt immer ein Full Deployment.
Ja.
Wenn ich das natürlich entsprechend automatisiere, komme ich auch relativ weit runter.
Aber wenn man diesen Ansatz fährt, klingt das jetzt ja nicht so ganz so weit hergeholt, dann das dann doch auch zur Laufzeit dann auseinanderzunehmen. Also wenn man zumindest schon mal logisch diese Komponenten oder diese Teile rausgeformt hat, sollte doch dann dieser Schritt, das dann tatsächlich auch zur Laufzeit in einzelne unabhängige, also tatsächlich auch unabhängige Komponenten zu bringen, ja dann nicht mehr so weit sein, wie ich habe halt dieses Konzept nicht in meiner monolithisch, also wie sagst du das, zur Bildzeit.
Es ist richtig, also du hast einen Transitionspfad an der Stelle. Ich meine, du kannst natürlich hingehen und kannst diese Services, die du jetzt hast, kannst du auch mit irgendeiner externen Schnittstelle versehen, die von außen erreichbar ist. Nimm Rest, nimm sonst irgendwas, ist mir egal an der Stelle. Und das praktisch von außen dann zugreifbar machen, diese Services entsprechend, also praktisch zur Laufzeit zugreifbar machen. Das Problem, was du dir halt einfängst, ist, du hast plötzlich ein verteiltes System, weil vorher hast du praktisch einen großen Brocken, der praktisch alles das abfrühstückt, was er braucht, der muss eigentlich kaum rausgehen. Also das Schlimmste, was der machen muss, ist vielleicht mal so auf so 2, 3 Zulieferservices gehen, die muss er halt dann ein bisschen absichern gehen und da hat er die Datenbank drunter, da muss er halt auch irgendwie ein bisschen absichern gehen, falls irgendeine von den Dingern nicht reagiert. So, jetzt plötzlich hast du statt 1 oder 2 Deployment-Einheiten hast du halt so 20 oder 30 Deployment-Einheiten. Und jetzt schlagen halt diese gesamten Verfügbarkeitswahrscheinlichkeiten zu. Das heißt, jetzt kommt dieses gesamte Resilience-Thema wesentlich stärker auf. Weil bislang hatte ich das gehabt, dass ich sagen konnte, wenn ich einen Service, ich hole ja die Lernkurve auch für die Entwickler runter damit, wenn ich diese Services praktisch aufrufe und das ist alles in einem Prozesskontext, dann habe ich den Vorteil, dass ich nicht aufpassen muss, ob das Ding jemals zurückkommt oder nicht. Sonst. Ansonsten, also auch beim synchronen Aufruf ist das ja auch ein bisschen getürkt, ich rufe das Ding auf und jetzt ist halt die Wahrscheinlichkeit, wie gehabt, kommt er zurück? Kommt er nicht zurück? Kommt er manchmal zurück? Ist er zu langsam? Und so weiter. Was tue ich denn, wenn er nicht zurückkommt oder wenn er nicht rechtzeitig zurückkommt?
Ich dachte, das macht dieser Enterprise Service Bus automatisch für mich, der da so...
Jetzt kommt das böse Wort mit E, jawohl.
Deswegen kauft man doch für viel Geld so eine SOA und
okay.
Nicht ganz ernst gemeint an dieser Stelle. Das hatte ich natürlich, klar, da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, das löst natürlich nicht dieses Problem, dass ein Umdenken stattfindet. Also nur weil man so eine logische Einheit irgendwie geschaffen hat, heißt das natürlich nicht, dass man jetzt automatisch das auseinander nimmt und verteilt und alles ist automatisch irgendwie das gut.
Verstehe mich auch nicht falsch an der Stelle. Ich bin ein absoluter Liebhaber verteilter Systeme. Ich finde, das ist es gibt ja eigentlich zwei wirklich harte und schwere Themen in der IT. Das eine ist Security, das andere sind verteilte Systeme.
Ich glaube, das war Naming und Cache Invalidation.
Gehört auch mit rein.
Also, ja, das sind weitere zwei Probleme.
Richtig, wobei auch Cache Invalidation hat auch was mit Verteilung wieder zu tun letzten Endes. Ne? Ist ja auch ein hässliches Thema. Ja. Richtig, weil du da auch wieder synchronisieren musst. Naming ist auch ein Teilaspekt von verteilten Systemen letzten Endes im Normalfall. Ich meine, wie gehabt, wenn du irgendwo in einem Kontext drin bist, hast du kein Naming-Problem, kein echtes im Normalfall.
Nennt man das jetzt Fu oder Bar oder?
Ja, jetzt kann man Onkel Bob rausholen und sagen, nimm ein paar sprechende Namen und sonst was, aber meine Güte, das ist nicht dieses echte Naming-Problem, was du hast eben. Ja. Wie finde ich meine Ressourcen irgendwo im verteilten System? Ja. Security, ja, habe ich ein bisschen Fußgängerwissen, ist ganz nett, aber kann ich mich nie mit anfreunden, aber eben verteilte Systeme, aber also ich finde die super cool, ich finde die super spannend, ich würde am liebsten mein ganzes Leben nur noch verteilte Systeme machen und bitte auch keine blöde Infrastruktur dazwischen, die mich daran hindert, wirklich mich mit diesem ganzen Mist auseinanderzusetzen und dem ganzen Übel, der auf mich einprasselt dabei.
Aber das ist vielleicht nicht das, was man dem empfehlen kann, sollte.
Aber wenn ich jetzt ein Projekt habe, wo ich gute Anwendungsentwickler habe, die aber keine Cracks sind in verteilter Systementwicklung und die aber die echt gut und ordentlich Fachlogik umsetzen können, die von mir aus irgendwie Spring oder Rails oder sonst irgendwas gestellt sind. Ne? Ist mir egal jetzt also welche Sprache oder welches Framework oder sonst irgendwas, aber die das richtig klasse machen. Wenn ich die jetzt einfach auf so ein System loslasse und dann eben auch noch sicherstellen muss, dass ich das System zur Laufzeit vernünftig überwachen kann, dass ich diesem System Selbstheilungsfähigkeiten irgendwie ein Stück weit beibringen muss, weil das kann kein Admin mehr unter Kontrolle halten, ganze Ding und so weiter. Ne?
Cluster Shell, 20 Maschinen und dann mal in den Logs gucken.
Ja, vergiss es. Ne? Und so weiter. Ich meine, ich kann es ja noch relativ simpel hinkriegen in so einem System, dass ich sage, ich mache Logfile-Konsolidierung und sonst irgendwas, weil das kann ich ja aus der Entwicklung raushalten. Ich habe noch immer das Problem, dass ich gute Logfiles schreiben muss, aber das ist eh ein inhärentes Problem.
Musst du bei den Monolithen ja auch machen.
Richtig, exakt. So, aber dann sage ich, bevor ich mir diesen Schmerz nehme, brauche ich aber auch einen Treiber für den Schmerz. Also ich mache das ja nicht umsonst. Das Ganze.
Weil es cool ist.
Richtig.
Das ist ja keine Entscheidung für einen.
Ich kaufe mir kein Auto ohne Synchronringe, wenn ich kein dringendes Bedürfnis dafür habe. Weil das kann eh kein Mensch vernünftig schalten heutzutage mehr. Sowas, ne? Also mit Zwischengas und so all diesen ganzen Geschichten. Ne? Kann ich auch nicht. Mein Vater konnte das gut. Ich kann das nicht. Ich bin zu blöd dazu. Ich kaufe mir ein Auto mit Synchronringen.
Ja. Okay, ja. Jetzt haben wir irgendwie auch so ein paar Klammern wieder zugemacht. Ne? Ich wollte es dann gerade eben auch schon mal vorgeschlagen haben, dass wir wieder Klammern zumachen, aber wir sind wieder doch wieder zurückgekommen in die schon kleine Ausflüge von Big Data über Softwarelizenzen und Mainframes und dann doch wieder zu den verteilten Systemen, REST, Microservice.
Ja,
wieder
klammert sich halt von alleine
wieder. Ja, das ist auch mal ganz nett, dass man es ja selber wieder rausgezogen bekommt.
Ich war mir ehrlich gesagt teilweise nicht so sicher, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme.
Genau. In einer halben Stunde werden wir dann bei irgendwelchen philosophischen, tiefen philosophischen Themen gelandet.
Genau, hätten wir dann doch mal gucken, was da noch Bier im Kühlschrank ist.
Ja. wollte gerade sagen, Philosophie geht besser mit 3 Bier.
Ja. ich hatte gerade eben Gedanken im Kopf.
Säge.
Nein? Hä? Nein.
In den Kopf gucken.
Genau, also wir hatten ja so ein bisschen, das war ja so ein Vorgespräch, glaube ich, da haben wir ja noch nicht drüber gesprochen, on air, dass ja die SOA auch so ein bisschen, also nicht nur technischen Einfluss nimmt auf ein Unternehmen oder auf eine Einheit, Organisation, sondern dass das ja die Microservices auch machen. Magst du da vielleicht etwas ausholen?
Ja, wenn ich jetzt Conway's Law sage, dann kommt dieses Bild mit Samuel L. Jackson, dass Samuel Jackson say one more time one Conway's Law oder sonst was. Ne? Oder
Conway's Kannst Law one more time. Gerne trotzdem mal für die Hörer darlegen. Nee.
Ich glaube, das Ganze liegt aber in einem etwas größeren Kontext begraben, weil ich glaube, wenn du nur auf die Architektur und die Organisation guckst, greifst du eine Nummer zu kurz. Ich glaube, das ist dieses andere Steckenpferd von mir, diese IT-Organisation. Weil das, was du halt wahrnimmst, und das ist, weswegen wir viele Dinge aus dem klassischen Software Engineering einfach neu denken müssen, aus meiner Sicht, ist, dass sich die Märkte verändert haben, in denen Unternehmen sind. Das heißt also, es gibt also verschiedene, wie heißt es da, Betrachtungen, Untersuchungen, also auch jetzt hier aus dem Umfeld von Beta Codex, also Beyond Budgeting Beta Codex, aber auch aus anderen so, wie soll man sagen, solchen Wirtschafts Vordenkern, die dann gesagt haben, wir waren halt lange Zeit in diesem industriellen Zeitalter, das ist so geprägt von Taylorismus. Der Taylorismus war eine Antwort auf das Problem gewesen, dass es mal irgendwo so Anfang des 20. Jahrhunderts gab. Man kommt so aus dieser Manufaktur heraus, wo man also sehr flexibel, sehr spezifisch arbeiten konnte. Man konnte nicht skalieren.
Handgefertigt.
Richtig. Sehr individuell auf Kundenbedürfnisse eingegangen, sehr flexibel in der Art und Weise, wie man es machen kann, aber das Ding hat nicht skaliert. Mhm. Und wir haben jetzt plötzlich große Weite, nahezu unlimitierte Märkte, also eine riesengroße Anfrage, Nachfrage. Wie wollen wir das Ding bedienen? Und dann kam eben dieses Standardisieren, die Vereinfachung, praktisch diese Zerlegung der Prozesse in einzelne Schritte, einzelne praktisch dann so in diese Prozesskette von einzelnen Spezialisten abarbeiten lassen. Also Spezialist ist dann teilweise, wenn man so an die Fließbänder denkt, halt ein bisschen hochgegriffen. Das sind halt dann angelernte Arbeiter.
Aber die Prozesse gewesen. Sind ja spezialisiert, also das reicht ja dann auch schon. Ne? Also
der Prozess ist praktisch dann schon mal irgendwie vom, einer hat es vorgedacht, die anderen haben es ausgeführt und sonst irgendwas. Und damit konnte man plötzlich, also ging noch mehr rein, jetzt aber es ist mal stark vereinfacht. Mhm. Und damit war man in der Lage, diesen eigentlich relativ sich langsam verändernden Markt, also das Bedürfnis war einfach, gib mir ein Auto. Na, aber da zu skalieren und eben diese Nachfrage zu decken entsprechend. Und das hat man auch immer weiterentwickelt und gemacht und getan. Das war auch super gewesen lange Zeit. Und auch in verschiedenen anderen Branchen war das klasse. Also überall da, wo ich skalieren muss und wo ich einen Markt habe, der also nicht wahnsinnig schnell sich bewegt. Das hat sich aber irgendwo so in den 70er, 80ern, je nach Branche, irgendwie angefangen zu drehen. Es ist eine Marktsättigung eingestiegen, es ist eine stärkere Globalisierung, hat da begonnen und sonst was. Und plötzlich wurden die Märkte wurden immer enger, die Kunden wurden irgendwie immer wählerischer, es gab irgendwie mehr Wettbewerber, weil halt durch angehende Globalisierung, die sich weitergezogen hat, halt immer mehr Wettbewerber pro Marktteilnehmer da waren. Und plötzlich musste man diesen wankelmütig werdenden Kunden, musste man halt angehen und sagen, da muss ich jetzt schneller reagieren. Ich bin praktisch in einen sogenannten dynamikrobusten Markt gekommen oder ich muss zu einem dynamikrobusten Unternehmen werden. Also ich bin in dynamischen, sehr aktiven Märkten, wo ich also sehr schnell reagieren können muss, wo plötzlich nicht mehr diese Skalierung das Hauptthema ist, sondern die Reaktionsgeschwindigkeit das Hauptthema ist, wie ich meine Kunden bedienen kann. Also es kommt drauf an, dann kommen diese Schlagworte Time to Market und sonst was. Bei vielen Managern nur irgend so ein Schlagwort, aber in entsprechenden Branchen ist das einfach so.
Perfekte Beispiel ist halt, jedes Jahr gibt es ein neues iPhone oder früher.
Extrem schneller Markt.
Ja, genau.
Also Mobile Devices ist ein Musterbeispiel für einen extrem schnellen Markt, ja. So, und wer als zweites kommt, verliert im Normalfall. Ja. Ne? Mhm. Ich meine, Apple hat es geschafft, sich noch einen guten Brand aufzubauen. Das ist noch eine andere Geschichte und also so ein Jüngertum, aber das ist ein anderes Thema.
Ich wollte einfach nur ein Beispiel für diese Geschwindigkeit bringen.
Nee, absolut.
Das war undenkbar vorher, dass man so Flagship-Produkte jedes Jahr ein neues Flagship-Produkt quasi präsentiert. Ja. So, das ist ja.
Ja, es war, ich habe es halt auch so ein Stück weit erlebt, zum Beispiel bei mein Vater war im landwirtschaftlichen Maschinenbau. Mähdrescher her, Verwerk war der tätig gewesen und früher war das halt so, da wurden dann halt so diese 5, 6, 7 Linien dann gemacht, dann wurden die also auf Vorrat produziert und abverkauft, ne? Und da ging nur darum, also jetzt praktisch 3 Wochen läuft die Linie, dann wird das Band umgerüstet, dann läuft 5 Wochen die Linie und sonst was. Mhm. Und das in den 80ern hat sich das also massiv geändert, da ging das bei denen los, wo die dann plötzlich, also anfangen mussten auch ihre gesamten Produktionsstraßen so zu ändern, dass die, also die hatten zwar noch Linien, aber die gab es dann also in 100.000 Varianten und sonst was und das wurde dann also sozusagen so Build to Order gemacht und so weiter.
Mähdrescher-Konfigurator.
Ja, letzten Endes ja. Also die wurden komplett individuell bestellt und da sah keiner aus wie der andere mehr und sonst irgendwas. Und die wurden in der Lage sein, da auch schnell zu reagieren auf neue Trends und sonst wie und. Also der Markt hat sich massiv gewandelt. So, und jetzt hast du das auf der einen Seite, das, was ich immer so ganz gerne so Wirtschaftsdarwinismus nenne, also nur die, die sich in solchen Märkten am besten auf die verändernden Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden einstellen, werden auf Dauer überleben. Mhm. Und dann hast du auf der anderen Seite die Beobachtung, dass die IT mittlerweile das Nervensystem eines jeden Unternehmens ist. Das heißt also, es fing mal irgendwann in den 60ern, fing das mal an, da war die IT so weit, dass man gesagt hat, oh, das ist cool, damit können wir irgendwelche blöden Dinge, die sehr aufwendig sind, irgendwie durch IT-Unterstützung, also einzelne Geschäftsfunktionen, mach mal hier einen Report, mach mal da irgendeine Sache und so weiter. Aber das waren so einzelne isolierte Sachen, die haben sich auch nicht großartig verändert und sonst irgendwas. Und wir hatten witzigerweise den gleichen Effekt dort gehabt. Es gab ein Skalierungsproblem. Irgendwie hat man diesen Mist nicht schnell genug gebaut bekommen. Softwarekrise war das Schlagwort. Mhm. Die gilt ja bis heute noch. Man hat es bloß irgendwann offiziell in den 80ern begraben, weil eine Krise, die über 20 Jahre geht, muss ein Normalzustand sein. Ja. Also deswegen ist sie mal irgendwann formal begraben worden. Man redet heute nicht mehr davon. Aber sie gilt bis heute. Also das Problem war halt einfach, es konnte nicht so schnell geliefert worden werden, praktisch neue Software, wie sie gefordert war im Großen und Ganzen. Aber Menge. Nicht schnelle Anpassung, sondern Menge. Einfach, komm, Leute, aus dem Pushen her damit.
Das könnten jetzt zum Beispiel Features sein, oder wenn man das
einfach
mal so
übersetzt?
Es können nicht schnell genug Features geliefert werden.
Ja, wobei die Feature einfach, ich habe nichts und will was einfach.
Okay, also von null
auf. Auf null auf etwas. Ne? Ja. Ich möchte das auch mal mit IT, mit irgendwie praktisch hier unterstützen. Ich möchte hier irgendwie einen Report, ich möchte hier eine Simulation machen, sonst was auch immer. Man muss ja auch sehen, die Leistungsfähigkeit von der Mainframe damals, die war also wahrscheinlich so ein Hundertstel von unseren hier von unseren Mobilphones, die wir heute haben. Ne? Also da musste man wirklich haushalten mit den Ressourcen, die da drin waren. Und dann kamen halt diese Ideen des Software Engineering, die dann ja so Ende der 60er, Anfang der 70er geprägt worden sind. Man hat halt geguckt, oh, Skalierungsprobleme, ein großer, unlimitierter Markt. Also wie gehabt, Anforderungen bleiben ja auch relativ lange stabil, weil wir unterstützen nur einzelne Geschäftsfunktionen und so. Wo können wir gucken? Taylorismus und sonst was. Ne? Sind ja auch viele von diesen Prinzipien übernommen worden. War übrigens damals eine super Idee gewesen, muss man sagen. Nur dann ging es irgendwann weiter, so in den 80ern kam der Siegeszug der PCs, die Vernetzung kam auf, also auch in den Unternehmen, dass praktisch anfingen, die Rechner miteinander vernetzt zu werden und sonst was, dass praktisch mehrere Sachen zusammenspielten. Es wurden immer komplexere Sachen gelöst, ging so langsam auf die Geschäftsprozessebene hoch. Und irgendwann ist es halt dann so, dann kam halt auch Internet dazu, Internethandel dann
noch
auch.
Mehr
dann,
noch mehr Vernetzung
im größere Märkte. Es kam immer mehr praktisch auch Internethandel dann praktisch mit der Globalisierung, mit allem. Auf jeden Fall, diese gesamte IT-Landschaft ist irgendwann dann mittlerweile so weit gewesen, dass es das komplette Nervensystem des Unternehmens geworden ist. Mhm. Und jetzt haben wir das Problem, irgendwann haben die Firmen das ja erkannt und sagen dann, ja, also wenn unsere IT 2 Stunden ausfällt, haben wir ein massives Problem. Also es gibt wirklich Unternehmen, das sind keine IT-Unternehmen wohlgemerkt, sondern produzierende Unternehmen, die sagen, schalt uns die IT für 2 Stunden aus und wir werden das nicht überleben. Wir werden also irgendwo im Laufe des nächsten Jahres vom Markt verschwinden, weil wir diesen Ausfall nicht kompensiert bekommen.
Ja.
Also so hart ist es. Das haben die auch so ein bisschen... ein bisschen widerwillig, aber akzeptiert die ganzen Entscheider. Und dann sind ja auch diese ganzen Sicherungsmaßnahmen und diese ITILs und hast nicht gesehen und sonst was da alles gekommen ist, damit um bloß diesen Betrieb sicherzustellen. Ganz viele
Standards.
Und so weiter. Ganz viele Standards und Sachen und so weiter, genau. Mit dem Ziel, stabilen, zuverlässigen Betrieb, ganz viele Prozesse hast nicht gesehen. Ja, und das, was ja also die meisten Unternehmen bis heute nicht so richtig verstanden haben oder wo sie jetzt also in Deutschland anfangen, das ganz widerwillig zu verstehen, in den USA sind ein Stückchen weiter, ist, wenn die IT das Nervensystem des Unternehmens ist, bedeutet das aber auch, dass praktisch sämtliche Geschäftsfunktionen, sämtliche Geschäftsprodukte, sämtliche Geschäftsprozesse in die IT praktisch wie DNA reinkodiert ist. Du kannst kein neues Produkt launchen, du kannst kein Feature, kein Prozess, nichts ändern auf deiner Business-Ebene, ohne die IT anzufassen. In irgendeiner Art und Weise.
Ist halt integraler Bestandteil des Unternehmens eigentlich.
Absolut. Ist häufig sogar, also ich habe mir mal so eine ketzerische Frage gestellt, also was verkraftet ihr eher? Also wenn euer Top-Management für einen Monat weg ist oder wenn eure IT weg ist, ne? Die Frage war nicht sehr beliebt gewesen, aber die Antwort war klar. Es kam dann immer so ein leicht nervöses Kichern dabei. ist aber ja letzten Endes so. Du hast ein Problem an der Stelle. Und wenn du jetzt von der Seite drauf guckst, Du hast auf der einen Seite die IT, die als Nervensystem dran liegt, die übrigens auch mittlerweile keine komplizierte Projekte mehr sind, sondern komplexe Projekte sind, weil ich nicht mehr so einzelne Geschäftsfunktionen, die relativ stabil sind, unterstütze, die ich a priori durchplanen kann, teile und herrsche, alles funktioniert super, sondern wirklich dieser kompletten Dynamik des Markts ausgesetzt bin, der sich auch gewandelt hat, irgendwann in den letzten so über die 80er Jahre hinweg zu einem hochdynamischen Markt, wo das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass der Markt morgen anders aussieht als heute und ich noch keine Ahnung habe, wie ich morgen reagieren muss, um das wieder aufzufangen, habe ich plötzlich nicht mehr die Anforderung, dass ich skalieren muss, meine Softwareentwicklung, also dass ich einfach mehr Code schreiben muss. Wir schreiben viel zu viel Code los, meistens den falschen Code, das ist immer sehr das Problem, ne? Sondern dass meine Reaktionsgeschwindigkeit einfach das A und O wird. Und ich sage dann halt immer, der neue Benchmark ist die Zeit von einer Anforderung, bis das Ding in Betrieb ist. Mhm. Denn erst im Betrieb erziele ich Geschäftswert. Alles vorher ist nur Work in Progress.
Ja,
der einfach Kosten tot. Ja, ist einfach nur praktisch ist angearbeitete Leistung, BIP, sonst irgendwas so im Kaufmännischen, kein Geschäftswert. Mehrwert ist erst in Produktion. Und das heißt, wenn ich jetzt, das heißt also, jetzt habe ich so Unternehmen, die haben praktisch dieses klassische tayloristische Prinzip perfektioniert. Das machen die auch echt super. Aber die haben halt dann dieses Problem, dass sie so Zeiten haben von der Anforderung, bis das Ding live ist, von, ja, keine Ahnung, von 12, 15, 18 Monaten, teilweise noch länger.
Ja.
So, aber die Anforderung, die wir heutzutage haben, auch von der Geschäftsseite her, ist, ich möchte das Zeug, und dann haben wir so eine Brücke zu dem Lean Enterprise, was wir auch im Vorfeld noch ganz kurz angerissen hatten nochmal auch. Ich möchte heutzutage in der Lage sein, im Idealfall das irgendwie im Tages-, maximal im Wochenbereich rauszubringen. Ich möchte vielleicht nicht das Gesamtfeature rauskloppen oder das Gesamtprodukt, aber ich möchte zumindest irgend so einen Spike raushauen, mit dem ich praktisch die Kundenreaktion abtesten kann, mit dem ich sehen kann, wie reagieren die drauf,
was machen direkt die? Den Geschäftswert im Idealfall auch abzugreifen, oder? Also
ja,
und je schneller man da ist,
hast du gerade gesagt. Zu sehen, ob es sich überhaupt lohnt, weiterzugehen. Ja,
richtig, ne? Also das ist, die einen nehmen den Deming-Kreis, Do, Plan, Check, Act, und die anderen nehmen die OODA-Loop, also dieses Observe, Orient, Decide, Act. Im Großen und Ganzen kommt es mehr oder minder aufs Gleiche heraus. Das heißt also, du machst einen Schritt, guckst, wie die Leute reagieren und planst darauf den nächsten Schritt. Und du holst ja das Feedback, du holst ja schnelles Feedback, weil du bist ja auch auf einem komplexen, dynamischen Markt. Das heißt, du musst ja auch mit Feedback arbeiten. Und je häufiger ich mir das Feedback holen kann, das ist halt diese OODA-Loop, das ist aus dem Militär, aus dem Luftkampf ist das Ganze entstanden, wo dann der das aufgebracht hatte, gesagt hat, also wer häufiger diese Schleife durchfliegen kann, also wird normalerweise den Luftkampf gewinnen, weil er einfach einen Entscheidungsvorteil hat. Also je häufiger irgendeiner praktisch diese Schleife durchlaufen kann, desto höher ist sein taktischer Vorteil. Gilt aber auch, jetzt nehmen wir das Martialische raus, für ein normales Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Ich habe ein Unternehmen, das stellt eine Hypothese auf, die Kunden werden auf dieses Produkt fliegen. Hat irgendein Marketingmensch gesagt, das müssen wir machen, haben da irgendwie keine Ahnung was gemacht und dann hat er gesagt, das muss so sein.
Ich bin mir sicher, der Kunde will genau das.
Exakt. Und dann geht der also hin und dann haben die so ihren Zyklus und dann sind die nach 9 oder nach 12 oder nach 15 Monaten live. Mhm. In der Zwischenzeit geht ein anderes Unternehmen, das nach so Lean Startup-Prinzipien arbeitet, sagt dann, Augenblick, ich mache eine Hypothese, ich mache mein Minimal Viable Product, das habe ich innerhalb von einer Woche oder von zwei raus und ich mache dann wieder ein, messe dann eben, wichtig, das Messen wird ja gerne vergessen, genau. Also nicht das Bauchgefühl des Marketingmenschen, sondern wirklich harte Zahlen, genau, ganz wichtig. Was dann auch gerne wieder so Korrelation zu Ansätzen von Big Data und so weiter hat dann ganz gerne, weil ich ja irgendwie alles sammle, was ich an Daten kriege und dass die häufig also auch dann erstmal irgendwie versatile, das war die dritte Dimension, die wir vorhin vergessen hatten, also dieses sehr unterschiedliche Daten, die wir dann verarbeiten können müssen und so weiter. Und dann eben, wie heißt es, und dann wieder die nächste Entscheidung. Jetzt habe ich da ein Unternehmen, das braucht 15 Monate, um seine Hypothese zu validieren, das andere, das braucht eine Woche, um eine Hypothese zu validieren. Mhm. Wer wird wahrscheinlich irgendwo nach einem Jahr näher an den Kundenbedürfnissen dran sein? Ne? Rhetorische Frage.
Der noch drei Monate braucht, um zu validieren.
Oder? Aber der ist dann ja auch direkt richtig. Ja,
der ist dann genau richtig. Leider zu spät.
Muss ich mal kurz ausklinken.
So. Ich hoffe, ich habe... Sag noch was?
Ja,
du bist noch da. Na ja, also.
Ich bin noch da, wir haben nur ihn irgendwie hier.
Genau, mal. Der muss mal kurz wohin.
Richtig.
Ja, aber
dann bist du irgendwie gehabt, sorry, dann bist du dann kommen, weil von da aus kannst du jetzt weitergehen Richtung Organisation und Richtung Architekturen letzten Endes, wenn du diese Treiber hast. Weil was du jetzt ja brauchst, du musst dich nicht mehr auf Skalierung und Fehlervermeidung aufstellen, was dieses alte Paradigma war, sondern auf Reaktionsgeschwindigkeit. Reaktionsgeschwindigkeit sagt uns halt auch so die, die entsprechenden Organisationslehren und sonst was, autonome Teams, die dezentrale Steuerung und so weiter und so fort. So, und jetzt bin ich praktisch bei einem ganz anderen Ansatz. Ende-zu-Ende-Verantwortung für meine Themen.
Ja.
Jetzt bin ich plötzlich bei DevOps gelandet als erstes, weil ich mache nicht mehr meine Wertschöpfungskette, baue ich nicht mehr nach Spezialistenteams auf, also irgendeiner, der sich den Prozess ausdenkt und dann die einzelnen Spezialistenteams, da sind die Requirements Engineers, da sind dann die und die und die und die, und das wird dann immer so schön über den Zaun geschmissen, gemäß Prozessmodell mit dem Ziel der maximalen Fehlervermeidung, sondern jetzt geht es mir um Reaktionsgeschwindigkeit. Also cross-funktionale Teams, die Ende-zu-Ende alles machen können. Außerdem, ich habe die ganzen Leute beieinander, die interagieren direkt miteinander. Ja. Das heißt, ich baue die notwendige Komplexität im auf der Lösungsseite auf, die ich brauche, um den komplexen Anforderungsgeflecht praktisch gerecht zu werden, was auf der Anforderungsseite entsteht. So. Und dann habe ich praktisch meine Organisation um 90 Grad gekippt. Jetzt muss ich natürlich, dann kommt Conway's Law wieder dazu und sagt dann, das funktioniert in beide Richtungen. Die Architektur meines Systems wird normalerweise praktisch empirisch beobachtet immer der, den Kommunikationsstrukturen in meinem Unternehmen entsprechen. Und also praktisch der Gruppe, die das Ganze baut.
Ja.
Conway hatte das damals beschrieben, er sagte, nimm drei Teams und lass den Compiler bauen. Es wird immer ein Three-Pass-Compiler rauskommen. Das war wie Ende der 60er, als er das geprägt hatte. Da waren das noch so die typischen Beispiele gewesen. So, das Ding funktioniert aber auch umgekehrt halt. Das heißt also, ich werde nie schaffen, eine Organisation wirklich effizient zu bekommen und auch sehr effektiv zu bekommen, wenn die Architektur, die ich praktisch auf der technischen Seite anbiete, nicht dazu passt. Also ich kann keine 10 autonomen Teams laufen lassen, die super Responsiveness sind, die auf einem großen Monolithen zusammenarbeiten. Also
klar.
Ich würde sagen mal so, man könnte es theoretisch machen, aber in der Praxis funktioniert es normalerweise nie. Weil die müssten halt anfangen, sich praktisch ihren Service-Schnitt in dem System tatsächlich sauber zu machen und sich aufzuteilen, sowas. Also Firmen wie Etsy oder sowas haben das hingekommen letzten Endes. Aber das war ein langer Weg auch für die und das hat eine Menge Disziplin gekostet, dass sie und eine Menge Lernkurve, dass sie gesagt haben, einfach mal so geht's halt nicht.
Ja.
Also da müssen wir uns schon an einige Regeln ganz massiv halten. Und dann sind wir wieder bei den Microservices, die uns halt ein Stück weit das Architekturparadigma liefern, um diese Autonomie auf der Organisationsebene, auf der IT-Organisationsebene zu liefern. Das dann wieder über DevOps-Teams abgebildet wird. Dann kommst du nachher, dann gehen du wieder weiter, gehst, landest bei den Plattform-Teams, die dann hinten dran hast, um dann wieder die Effizienz zu erhöhen und so weiter. Dann kannst du das auch mal weiterspielen und sagen, was machen wir mit Enterprise-Architektur-Management? Sollen die weiter ihre Diagramme malen? Nein, sollen sie nicht machen. Sondern irgendwie brauchen wir natürlich, damit die Kommunikation zwischen Teams gut wird, weil die müssen aus allem irgendwie miteinander reden, weil die haben eine gemeinsame Vision. Und also wenn Leute nie miteinander reden, ist die Wahrscheinlichkeit also überschaubar, dass eine gemeinsame Vision wirklich erreicht wird.
Ja.
Also dass die Brücke dann nicht so irgendwie so nebeneinander, dann dieses berühmte Bild dann immer so nebeneinander ist, wo dann die von beiden Seiten die Leute mit den gelben Hüten dann da stehen und sich so irgendwie ratlos am Kopf kratzen gehen, wie das passieren konnte. Ja. Haben wahrscheinlich ein bisschen zu wenig miteinander geredet. Und damit das nicht passiert, müssen die halt miteinander reden, auch die Teams. Und jetzt kann ich sagen, was mache ich mit so einem Enterprise-Architektur-Management? Das definiere ich neu, indem ich sage, das ist jetzt dafür zuständig, nicht für diese ganzen strategischen und Bebauungspläne und sonst was, vergiss es. Ich möchte die Teamautonomie so wenig möglich stören gehen. Ich muss aber, ich brauche eine gemeinsame Vision, die ich treibe. Das wäre eine Aufgabe, die machen können, die das eben unterstützen können und helfen können, diese gemeinsame Vision praktisch aufzubauen und zu vermitteln und weiterzutragen.
Also quasi kein Architekt mehr, sondern Visionär.
Richtig. Und gemäß Helmut Schmidt muss dann zum Arzt gehen. Ja. Nein, in dem Sinne, ich denke, es ist immer die Aufgabe eines Architekten, auch die Vision darzustellen. Das heißt, das Zielbild. Also Ausflug in die Agilität ganz kurz, bevor wir dann aus der zweiten Rolle von EAM kommen. Selbstorganisation heißt ja nicht Basisdemokratie, sondern Selbstorganisation ist eigentlich so indirekte Steuerung. Das heißt also eigentlich sage ich, ich gehe nicht mehr hin und steuere direkt, du tust das, du tust das, du tust das, sondern ich gehe hin und sage, pass auf, ich möchte dieses Ziel erreichen und hier gibt es übrigens ein paar Constraints, idealerweise so wenig wie möglich. Und wie du, liebes Team, da hinkommst, deine Entscheidung. So, da mische ich mich nicht ein. Ich sage nicht, du tust das, du tust das. Ich sage nur, ich will, dass ihr da seid, unter diesen Rahmen, dass ihr da ankommt unter diesen Rahmenbedingungen. Mhm. So, und so gesehen ist es natürlich auch hilfreich, dass also auch ein Architekt, egal ob das jetzt im Team passiert, irgendwie kollaborativ, dass es also die Rolle des Architekten gar nicht gibt, sondern dass das eben kollaborativ passiert oder dass ich tatsächlich irgendeinen habe, irgendeinen, nennen wir es, irgendwie so ein Senior oder sonst irgendwas, der das dann aktiv macht in dem Team oder dass ich eine dedizierte Person da mit drin habe, die hoffentlich mit dem Team vernünftig arbeiten kann und sonst was, dass die eben hilft, diese gemeinsame Vision zu entwickeln und sicherstellt, dass die im Team praktisch sichtbar ist, weil ansonsten ist halt das schwierig und irgendwie muss ich das ja auch über Teamgrenzen hinaus machen, wenn ich eine größere Vision habe, damit irgendwie alles klar ist, also da wollen wir hin. Mhm. Das ist unser Zielbild letzten Endes. Und die zweite Sache ist, wir müssen natürlich irgendwie diese auf Organisations-, aber auch auf technischer Ebene die Lücken dazwischen füllen, zwischen den Teams sozusagen. Die haben ihre Baustellen, ihre auch auf der technischen Ebene, ihre Service-Cluster, was auch immer, ihre Bounded Context, um mit DDED dann da Domain-Driven Design zu erzählen oder was, egal wie, halt so ihre eigenen Baustellen. Aber irgendwie müssen die ja auch mit dem Rest, mit den anderen Services von den anderen Teams reden können.
Andere da draußen.
Ja, richtig. Unendliche Weiten und immer wieder tauchen irgendwelche komischen Wesen auf. Ja. Das nennt man dann diese anderen Teams, genau. So, und die müssen ja miteinander irgendwie kommunizieren und damit diese Kommunikation sowohl auf technischer wie auch eben dann auf normaler menschlicher Ebene so einfach wie möglich ist, brauchst du ein Minimalset an Constraints, auf das du dich einigen musst. Dass du eben sagst, keine Ahnung, nehmen wir wieder dieses Beispiel. Wir, alle unsere Schnittstellen sind mit REST und die sind von mir aus auch nach diesem, ich kann das nie aussprechen, Hetios oder wie auch immer da, also dieses Hypermedia as the Engine of Application State oder sonst was, nach dem Paradigma praktisch designt oder auch anders, ist mir egal. Oder ja, dann kommen die Restafarians und versuchen mich dann wieder zu töten, wenn ich sage, mit versionierten Schnittstellen ist im Restumfeld auch eine schlechte Idee, ist angenommen, wenn ich mit, oder ich mache es mit Event-Driven, wieder ein ganz anderer Ansatz, hat auch wieder seine Pros und Cons für die Kommunikation und. So ein paar Dinge, die man einfach abstimmen muss miteinander. Und dass sich dann praktisch das EAM hinsetzt und sagt, okay, ich versuche ein minimal notwendiges Set an Constraints praktisch zu definieren, damit die Kommunikation zwischen den Teams so effizient wie möglich ist, damit die also so schnell wie möglich zu ihren Ergebnissen kommen und nicht ewig drüber kabbeln müssen, machen wir jetzt also Event oder Rest oder da haben wir noch irgendeinen Soap-Liebhaber oder noch irgendwas anderes, schieß mich tot, ne? Oder JSON auf was ganz anderem irgendwie. Keinen Schimmer, ne? Oder nee, wir nehmen einen nackten Socket, das ist ja eh viel cooler, seit wir Docker haben oder sonst irgendwas. Mhm. Und so nach der Art. Wie gehabt, alles ein bisschen jetzt überspitzt an der Stelle, aber wobei ich natürlich EAM, dieses nicht dann irgendwie so ein Elfenbeinturm-Team sehen würde, sondern vielleicht irgendeinen Verantwortlichen und Vertreter aus den Teams, die sich miteinander einigen dann.
So, als Board sozusagen.
So, im Prinzip so eine Art Board, die eben aber das nicht sagt, so funktioniert das Ganze, und die sagt, also pass auf, wir setzen uns zusammen und wir versuchen einfach diese unsere Spielregeln, die wir brauchen, damit das effizient wird, einfach zu finden und uns darauf zu einigen letzten Endes. Ja. Und an die wollen wir uns einfach halten, weil ansonsten ist es einfach viel zu aufwendig und das kostet viel zu viel Energie, ohne dass wir jetzt einen echten Mehrwert haben. Das ist so die Idee dahinter. Und jetzt kannst du das ganze Ding, kannst du dann noch weiter treiben, das Ganze, weil du hast auf der Prozessebene hast du dann Agilität, du hast die Lean, die DevOps-Prinzipien, sonst irgendwas, du hast auf der Organisationsebene, fängst du praktisch diese autonomen Teams an, die dann End-to-End-Verantwortung haben. Du hast auf der menschlichen Seite, wird häufig gerne vergessen, hast du dann so Sachen wie Craftsmanship, also diese Gedankenwelt hinter Craftsmanship, nicht ich mache jetzt heute, lass mich heute 5 Cutters machen, sondern Cutters sind auch gut, aber das ist nicht die Idee dahinter. Die Idee ist Professionalisierung der Arbeitsweise und der Kollaboration miteinander, wenn man mal das Wertesystem durchgeht. Von Craftsmanship brauchst du, brauchst Leute, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Schwierige Sache in vielen Umfeldern. Und die eben auch neugierig sind, neue Sachen machen. Du lässt auf technischer Ebene, lässt du eben Diversität zu. Du arbeitest nach Prinzip, du hast dann eben so Dinge wie eben dann so Microservice-artige Architekturen, die das eben unterstützen. Du brauchst dafür natürlich auch die Resilience- und Skalierbarkeitsprinzipien, die du dran hast. Du gehst normalerweise auf irgendwelche Cloud-Infrastrukturen, weil du da einmal sowohl auf der Entwicklungs- wie auf der Test- und sonstigen Seiten, du hast eben dieses Self-Service-Prinzip, was drunter ist. On-Demand hole ich mir, was ich brauche, alle meine Ressourcen. Ich will keine 3 Monate auf irgendeinen Drecks-Test-Server-Instanz warten. Ich warte genau 1 Minute auf irgendeine blöde Server-Instanz. Auf
einen API-Call, bis der dann...
Eben, ja, richtig. Und ich warte deswegen 1 Minute, weil Amazon ungefähr 1 Minute braucht, bis diese Instanz da ist. Wenn Amazon es in 10 Sekunden macht, dann warte ich 10 Sekunden. Ja, ich habe keine Lust länger zu warten darauf. Ja. Ne? Ich meine, warum haben die Leute Spaß an Sprachen wie Go und gehen darüber? Weil es einfach schneller geht, letzten Endes. Ich habe ein Java-Programm, ich möchte das jetzt also laufen lassen. Also ich schmeiße Maven an, I download the Internet.
Sagt
irgendwie jeder,
ne?
Ja, ist aber das ist so. Ja auch so. Also wenn was? Das erste Mal gehst du erstmal hin und sagst, okay, beim ersten Mal gehst du hin und sagst dann, okay, hier, ne, also schmeiß mal Maven an und dann, ja, dann mache ich was anderes.
Nach dem Kaffee geht man noch Mittagessen.
Richtig, so ungefähr. Und dann hat er meistens so die meisten Dependencies runtergeladen. Ja. Natürlich viele auch gleich 3-mal oder sonst was, weil die dann verschieden stark gebraucht werden. Und dann kommt der Build. Gut, Maven kann mittlerweile so mehr schlecht als recht irgendwie in Threads dann irgendwie. Was dann, das dauert dann auch nochmal irgendwie für so eine halbwegs vernünftige Anwendung einer entsprechenden Größe, dauert es dann auch nochmal 1/2 Stunde oder sagen wir mal so mindestens so 10 Minuten oder sonst irgendwas, bis er komplett durch ist durch den Build und dann.
Dann geht's auch schon los.
Ja, dann geht's auch schon los, ne? So nach der Art. Gut. Mit Gradle kriegst du ein bisschen schneller hin, weil der dann also mitkriegt, ach, der hat nur die 3 Dinge da angefasst und den Rest noch gar nicht, dann brauche ich nur diese 5 da zu bauen und nicht alle anderen, und die anderen 17 kann ich weglassen. Das macht dann irgendwie ein bisschen netter, aber trotzdem. Ich meine, in Go mache ich schon das gleiche in grün und irgendwie eine Sekunde später, da ist dieses Turbo-Pascal-Feeling da, ne? So, ich drücke auf den Knopf und irgendwie läuft es direkt.
Ja, komisch.
Cool. So, ne?
Mhm. Die ganzen Sachen, die du ich musste ja gerade eben kurz weg. Deswegen, falls ihr schon darüber gesprochen habt, bremst mich. Aber diese ganzen Schritte, das klingt ja sehr utopisch, dass in einem.
So weit waren wir noch nicht. Erstmal wurden nur die Schritte
dargestellt. Sehr gut. Das klingt ja sehr, klingt alles ja total toll und hat ja alles super Vorteile und keine, also vielleicht ein bisschen Nachteile auch, aber klingt ja alles erstmal sehr, sehr erstrebenswert. Also in meinem Kopf klingt das irgendwie total schwierig, dass jetzt in ein etabliertes Unternehmen, um nicht zu sagen, irgendwie Konzern reinzubringen, weil das ist das, also da stelle ich mir so eine gewisse Resiliency gegen Änderungen vor. Also und,
das ist nicht Resilience, das ist einfach Resistance. Resistance. Offen vor sich hergetragen.
Resistance, ja, das ist das falsche Wort, richtig. Aber nee, genau, absolut. Also wie macht man das denn? Also
es ist Hölle aufwendig, insbesondere in Deutschland. Ich sehe da persönlich auch ein paar Risiken, gerade für Deutschland im Sinne der IT-Szene, weil du, ich bin ja manchmal so ein bisschen bösartig. Ich bin häufig ein bisschen bösartig.
Hast du schon häufiger gesagt? Also
ja, ich finde, das ist doch, bin ich auch irgendwie so von meinem Gedankengut her und wie heißt es? Ich sag ja, der Deutsche ist so die Weiterentwicklung des Homo sapiens in den Homo Jaaber, ne? Also jedes Mal, wenn du also einem Deutschen irgendwie sagst, man könnte was anders machen, du siehst du sofort, also wie bei dem, die gesamte Energie im Hirn, also das Blut und sonst was wird alles ins Hirn gesaugt und die gesamten 100% Leistungsfähigkeit, die er hat, verwendet er darauf zu überlegen, warum kann das nicht, könnte das nicht gehen? Was für Gründe gibt es, dass das nicht geht? Der überlegt nicht, was kann ich davon haben? Also es gibt ja diese SWOT-Analyse, so dieses Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats Aber der Deutsche kennt das. Also die Strengths und die Opportunities kennt der nicht. Der guckt immer nur auf die Weaknesses und auf die Threats drauf und tobt sich da drauf aus wie ein Weltmeister. Und wenn er dann keine Argumente mehr hat, dann sagt er, dann kommen halt die Standardargumente, das haben wir schon immer so gemacht, oder da könnte jeder kommen halt, ne? Also wenn
dann nicht abgewendet ist,
dann. Richtig, dann versucht das auf der emotionalen Ebene, keine Ahnung. Nee, wir haben hier tatsächlich ein echtes Beharrungsvermögen und dieses immer, weiß nicht und sonst irgendwie, also dieses Ja-Aber ist also wirklich extrem verbreitet. Und natürlich haben auch Unternehmen eine Kultur, die sie über 20, 30 oder mehr Jahre entwickelt haben, die man nicht mal eben losbekommt. Die Amerikaner sind da halt ein bisschen offener von ihrer Art und Weise her. Die sagen, oh, lass mal ausprobieren. Die schmeißen das auch genauso schnell wieder weg, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Aber sie haben halt festgestellt, das scheinen ganz gute Ideen zu sein, um im heutigen Umfeld schneller und besser und angemessener reagieren zu können. Also machen wir das Ganze mal. Das, was du in Unternehmen halt machen kannst, also sagen wir nochmal einen Schritt davor. Die Ambivalenz, die ich feststelle, ist, dass immer mehr Unternehmen feststellen, sie kommen nicht mehr weiter auf die Art und Weise, wie sie es bislang machen. Sie haben ein echtes Problem in der IT und sie müssen sich ändern. Sie haben nur keine Idee, wohin und wie. Und wenn man ihnen die Idee rüberlegt, dann ist halt dieses typische Argument ist dann, das finden wir absolut super. Das ist also ganz toll, die Idee, aber bei uns funktioniert das nicht. Weil unsere Leute das nicht können oder sonst irgendwas oder nicht wollen oder so immer, da gibt es ein bisschen diese Schranke im Kopf. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die das wirklich alle nicht wollen und können oder ob das einfach nur so ein vorgeschobenes Argument ist. Das, was halt viele Unternehmen zurzeit machen, was ich beobachten kann, ist, die bauen praktisch so ein Piloten nebendran. Das heißt, die machen so ein Startup im Unternehmen auf, das nach anderen Prinzessen möglichst isoliert und unabhängig vom Rest arbeitet und wo man dann praktisch diese Dinge verprobt, wo dann die Leute zusammengezogen werden, die sagen, cool, will ich machen.
Da muss man sich das so vorstellen, wie wirklich so eine eigene Organisationseinheit, wo letzten Endes nur Ressourcen reinfließen und nicht die, also
was ist bei dir eine Ressource?
Ja, also Geld oder oder Personen irgendwie.
Aber die haben dann mit der anderen Organisationsstruktur nichts mehr zu tun. Die müssen nicht dahin reporten großartig, die müssen nicht die Buchhaltung darüber fahren.
Normalerweise wird das so weit wie möglich entkoppelt, das Ganze, weil es ist aber auch notwendig, weil man ja praktisch bis hin auf die Governance-Modelle, also auch praktisch, wie ich das Ganze führe und steuere letzten Endes, muss ich ja eigentlich die gesamte IT neu denken.
Ja.
Also,
aber ans SAP muss das ja schon angebunden werden, oder? Sonst kann man das ja gar nicht.
Warum?
Also das kriegen die dann wirklich hin, dann so diese...
Manche besser, manche schlechter.
Cut zu machen, so...
Am Anfang kriegen sie es hin und sie stehen dann meistens vor dieser Herausforderung, ja, wenn das jetzt anfängt zu skalieren und sonst was, dann müssen wir es an die anderen Systeme anbinden, wo ich mich dann immer frage, kann man machen? Muss man es machen? Ich meine, klar, ich hole mir neue Herausforderungen, wenn ich jetzt ein zweites System nebendran setze, was ich gut. Ich werde natürlich normal nicht hingehen und werde, keine Ahnung, meine Hauptbuch und mein Nebenbuch, also werde ich jetzt nicht anfangen, oder sagen wir mal, zumindest mein Hauptbuch werde ich nicht anfangen und werde das nochmal neu schreiben nebendran oder so. Ob es Sinn macht, ein Nebenbuch von Hand nochmal neu zu schreiben, das ist jetzt nicht wirklich was mir echt einen Geschäftswert liefert oder sonst was. Ja, werde ich mich wahrscheinlich anbinden müssen, aber das ist ja auch kein großes Drama im Großen und Ganzen. Da wird einmal ein Kontenplan aufgestellt und dann schiebe ich das Zeug einfach rüber. Es gibt Standardschnittstellen, fertig. Da ändert sich ja auch nichts großartig dran, wie ich meine Buchung rüberschiebe. Also da habe ich keinen großen Stress mit. Muss ich mich an das ERP dran binden durchgängig für dieses eigene Produkt, was ich jetzt ja auch draußen habe? Weiß nicht.
Enterprise Resource Planning.
Ja, also da, wo praktisch alle meine Materialien und meine Produkte und sonst irgendwas da drin verwaltet werden, so schön zentralisiert und homogenisiert in einem einheitlichen Datenmodell, hast nicht gesehen. Das ist doch nicht ganz so einheitlich meistens.
Einheitlich mit Ausnahmen, ja.
Ja, und wo dann auch das SAP wieder zu Tode customized worden ist oder sonst irgendwas, so dass man dann die Release-Fähigkeit leider verloren hat und.
Also und das sind dann so Sachen, die man absichtlich dann auch ausklammert einfach. Oder sollte?
Sollte man auf jeden Fall. Es tun nicht alle unbedingt, aber sollte man. Weil das Problem ist einfach, ich will eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit ermöglichen in diesen Teams. Und alle Abhängigkeiten, die ich zu diesen anderen Systemen habe, wo ich womöglicherweise eine Anforderung dafür sorgt, dass dort was geändert werden muss, macht mich vorne tot.
Du hast dann eine Kopplung von du möchtest irgendwie dynamisch und flexibel sein zu einem System, das halt träge ist. Und dann bist du halt gezwungen, diese Trägheit entweder irgendwie drumherum zu arbeiten und ab irgendeinem Punkt kannst du es halt auch nicht mehr kompensieren.
So. Und um wirklich zu lernen, wie so ein anderes, praktisch dieser andere Ansatz funktioniert, musst du dich halt auch wirklich so weit wie möglich entkoppeln aus meiner Sicht davon. Damit du, weil auch das ist ja ein Lernzyklus. Es geht ja nicht so, dass du das von alleine sagst, ja, das mache ich so und ab morgen funktioniert das. Also auch dein Lean Startup in sich optimieren muss ja eigentlich praktisch sozusagen auf einer Metaebene den gleichen Zyklus durchlaufen, bis du kapiert hast, wie praktisch diese neue Organisation auf allen Ebenen bis hin zu, also von Technologie über Prozessorganisation bis hin zu einem Governance-Modell irgendwie sinnvoll funktioniert.
Ja, machen die ja den gleichen Fehler, die das Mutterunternehmen vor 20 Jahren schon gemacht hat.
Das Risiko ist da, natürlich. Aber letzten Endes ist halt die Frage, entkoppel dich erstmal und lern halt dazu. Das Ganze.
Das Interessante ist ja eigentlich, dass es dann dadurch, dass man die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht, Fehler machen halt nicht mehr teuer ist. Ne?
Viel wichtiger ist ja, glaube ich, die Tatsache auch, dass unter Umständen diese Lernprozesse, die der Mutterkonzern vielleicht mal hatte, vielleicht auch gar nicht mehr, nicht mehr zu den gleichen Ergebnissen führt, die man halt damals hatte. Ja. Ne? Also vielleicht sind das auch völlig neue Erkenntnisse. Man stößt vielleicht auf die gleichen Probleme, löst sie aber anders und merkt auf einmal, das ist ja viel, viel sinnvoller.
Ja.
Wir können das aber natürlich jetzt nicht in dem Konzern ändern, weil darauf natürlich jetzt wieder neue Layer und Prozesse und sowas gelegt worden sind. Und manchmal ist Neulernen halt dann auch, also auch durchaus auch von Vorteil und die Fehler einfach nochmal.
Ich hatte es ja vorhin skizziert gehabt, dass ich sage, also die Märkte, sowohl die Märkte, in denen die Unternehmen agieren, wie auch die IT haben sich in den letzten 20, 30 Jahren massiv verändert. Das heißt also, wenn du jetzt anfängst, die gleichen Fragestellungen nochmal zu stellen, also ich möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. Erstens haben sich deine Ziele geändert, die du erreichen willst. Die Möglichkeiten haben sich geändert. Du hast auf der technologischen Seite, da hast du ja auch dann Treiber. Ich meine, vor 10 Jahren hätte sich keiner Gedanken darum gemacht, dass ich also praktisch eine Multi-Device-Fähigkeit habe oder eine Mobile-First-Strategie oder sonst irgendwas. Ja, wofür, ne? Für irgendein Nokia mit einem Symbian drauf, wo du dann also mit viel Glück also SMS mehr schlecht als recht schreiben konntest, dafür machst du keinen. Ne? Und für die ersten WAP-Protokolle oder wie sie hießen, da machst du das auch nicht. Oder ich weiß gar nicht, hieß das WAP auch?
Ja, doch.
Hieß auch WAP,
ne? Web-Access-Protokoll
hieß das. Ja, irgend sowas, ne? Weil es gab ja auch irgendwie dann so ein. Nee, das andere war Web gewesen und WPA, richtig. Das war ja bei den. Ich weiß gerade nicht sicher, ob ich jetzt plötzlich da irgendwie da ein paar 3-buchstabige Kürzungen miteinander schmeiße.
Bei
ne?
den ganzen Abkürzungen.
Naja. Wichtig ist, dass es 3 Buchstaben hat.
Alles andere ist egal.
Der Rest ergibt sich.
Genau. Ja.
Gibt es denn da irgendwie bekannte Beispiele, dass das irgendwo mal funktioniert hat? Also dass es irgendwie ein bekannteres, größeres Unternehmen gibt,
wo sie
das
zum Beispiel entwickeln? Netflix. Die haben es ja irgendwie geschafft, sich komplett zu ändern, oder? Also das ist vielleicht nicht so ein klassisches Beispiel, nach was du suchst. Das ist,
glaube ich, nicht vergleichbar mit einem Konzern, den es seit 20 Jahren gibt und, keine Ahnung, 5-stellig mindestens Mitarbeiter hat.
Ja, das sicherlich nicht.
Es gibt im amerikanischen Markt einige, die in die Richtung gegangen sind. Im deutschen Markt sind so, gibt es bei einigen größeren Playern gibt es halt zurzeit Ansätze, wobei die sich teilweise ganz gut anlassen, aber wobei man jetzt natürlich noch nicht sagen kann, wie weit die tragfähig sein werden. Also ich meine, bei Otto, was ja sehr viel auch dann auf Konferenzen rumgereicht worden ist, die praktisch ihren E-Shop dann da sich komplett neu aufgestellt haben, also auch nach ganz anderen Prinzipien, sowohl technisch wie auch organisatorisch, sonst wie was recht erfolgreich gewesen ist, der ganze Ansatz. Bei der Post ist man ja hier mit so einigen, wie heißt es dann praktisch so, mit solchen internen Startups unterwegs. Man ist meines Wissens auch, die Telekom macht, hat da Ansätze, wo die dran sind und so. Und es sind auch andere Unternehmen, die halt dran gehen, da so Stück also für Stück.
Es versuchen eigentlich alle.
Ich würde nicht sagen oder alle, viele. Aber es ist schon so, dass einige es versuchen. Also ich hatte jetzt halt auch mal so ein bisschen das Glück gehabt, zum Beispiel Ich sehe jetzt auch, dass ich da bei Energieversorger mal reingucken konnte. Die waren ja für mich so eine der drei Inseln der Glückseligkeit gewesen. Also Banken, Versicherungen, Energieversorger. Einfach, weil es relativ regulierte Märkte sind, die nicht wirklich diesem echten Marktdruck ausgesetzt sind und damit sich diesem Zwang der Reaktionsgeschwindigkeit ein gutes Stück entziehen können. Mhm. Weil jetzt kann man sagen, irgendwie hier der Dings, wie heißt es dann, das ganze Trading-Geschäft hier bei den Banken, das ist ja dann doch sehr schnell und sonst was, aber ich glaube, das ist auch teilweise selbstgemachte Hektik dort. Das ist noch wieder ein anderes Thema.
Energiehandel gibt es ja auch.
Energiehandel gibt es auch, ja.
Was die Produzenten betrifft, aber.
Aber im Großen und Ganzen, wenn du dich mal mit einigen Leuten dort unterhältst, also egal in welcher dieser Branchen, sagen sie dir auch unter vorgehaltener Hand, unser größtes Problem der letzten 20 Jahre war, dass wir keine Ahnung hatten, wie das Geld so schnell ausgeben, wie es reinkommt. Ne? Ich meine, das ist eine sehr komfortable Situation. Die ist auch, also ja, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich die vermeiden wollte als Unternehmen, so eine Situation. Aber zum Beispiel auch jetzt bei den Energieversorgern sieht man jetzt auch, da bricht das auch so langsam ein. Da gab es dann halt so Atomausstieg, Energiewende, sonstige Sachen. Mhm. Die sehen dann auch da.
Demnächst alle dezentral produziert. Ja. Und,
ja, wo die dann also sagen, ich glaube, es wird Zeit, dass wir anfangen, uns neu zu neu zu erfinden.
Hat jetzt nicht irgendein großer Energieversorger die ganzen konventionellen Sparten irgendwie auf hier Atom und Kohle und so nicht irgendwie ausgegliedert?
Ja, da war irgendwas gewesen.
Ich weiß auch, war das Eon? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, aber ich würde auch lügen, also ich würde meine Hand jetzt nicht drauf verwetten gehen. Also
aber ja, auch so ein gewisser, ne, so, okay, ist schon eine gewisse, schon so ein mutiger Schritt, ne?
Die überlegen halt auch auf der fachlichen Seite, wie können wir uns neu erfinden, und wir müssen praktisch auch da neue Ideen verproben, machen, tun, sonst irgendwas. An manchen Stellen tun sich noch ein bisschen schwer damit, die Ideen zu entwickeln, aber das wird kommen einfach, ne? Und dann stehen die natürlich auch da und sagen, und liebe IT, ihr habt einen schönen Job in der Vergangenheit gemacht, mit super stabil und sehr zuverlässig und gnadenlos langsam und teuer dann eben ein bisschen. Ne? Gut, also so teuer und relativ gesehen teuer dann ne? Und sonst irgendwas. Aber das ist nicht mehr unsere Anforderung an euch. Also wir haben eigentlich die Anforderung an euch, wir haben heute eine Idee und morgen können wir die ausprobieren. So, und dann stehen die nämlich auch davor und sagen, ich glaube, wir machen jetzt mal irgendwie auch so eine geschützte Blase auf, so ein Startup bei uns, und versuchen das zu lernen und so weiter. Und gut, also so gesehen, in anderen Branchen ist es halt, die einen wesentlich höheren Wettbewerbsdruck haben, also die einen wirklich effizienten Markt haben, hast du das halt schon massiv.
Ein großes Beispiel fällt mir gerade ein, Sony, ne? Die haben ja auch jetzt... Mhm. Sind jetzt auch kein Consumer Electronic Unternehmen mehr, haben da auch alles zerschlagen in kleine.
Wusste ich gar nicht, habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, die sind jetzt, sind nicht mehr Consumer Electronic.
Was machen die denn
noch? Immer nur noch Videospiele. Und alles andere ist ausgegliedert worden in eigenständigen Unternehmen. Mhm. Um im Grunde, wäre jetzt so meine Vermutung, auch um diesem ganzen Marktdruck irgendwie gerecht zu werden. Das ist alles in einzelne separate Unternehmen ausgegliedert worden.
Also damit natürlich, das Problem ist ja eben die zentralistische Steuerung hat das Problem, dass sie eigentlich relativ träge ist. Das ist das Problem. Und du läufst halt auch noch höher in dieses Risiko, ja, dieses gesamte Innovators-Dilemma, Risiko und sonst irgendwas, aber das ist ja noch auf einer zweiten Dimension drauf. Du läufst in das Risiko rein, dass die Leute, die dort entscheiden, halt gar nicht mehr so genau alle diese Märkte überblicken können und so weiter. Ja. Das heißt, du fängst an zu dezentralisieren.
Ja. Gerade bei so großen Unternehmen wie Sony, die halt in allen möglichen Märkten drin sind, da bleibt ja eigentlich keine andere Möglichkeit.
Ja. Witzigerweise, ich weiß nicht, wie gut sie das gemacht haben, aber Bertelsmann hat das schon vor 30 Jahren letzten Endes gemacht. Also ungefähr immer, wenn es mehr als 300 Leute wurden, wurde die Firma aufgesplittet ein Stück weit. Die haben wahnsinnig viel mit dezentral gemacht gehabt schon, also damals.
In ihrer Zeit voraus.
Ich kann halt nicht sagen, dafür kenne ich sie nicht gut genug und habe mich lange nicht gut genug damit beschäftigt, wie erfolgreich sie mit dem Modell waren. Ich glaube, eine Zeit lang waren sie recht erfolgreich gewesen. Wie das jetzt heute ist, weiß ich nicht. Ich habe die ein bisschen aus dem Auge verloren, was das angeht. Ja, aber da. Ihr habt aber.
Im Grunde muss es da hingehen, ne?
Ja, letzten Endes sehe ich da also. Ich sehe drei Ausnahmen insgesamt, die möglich sind, wann ich mich diesem Wettbewerbsdruck entziehen kann, ein Stück weit. Das ist, wenn ich einen nicht effizienten Markt habe, wie gehabt. Regulierung, Monopolismus, Lobbyismus, sonst irgendwas, irgendeine Art und Weise der Einflussnahme, ich dafür sorge, dass es kein effizienter Markt ist. Dann, dass der Markt praktisch künstlich träge gehalten wird.
Ja.
Dann kann ich mich dem ganzen Spiel ein Stück weit entziehen. Ich kann es im zweiten Fall machen, wenn ich es auf der technischen Ebene, wenn ich eine technische Anwendung habe, die komplett intern ist und dem Marktdruck in keinster Weise ausgesetzt ist. Also so ein Hauptbuchsystem oder sonst irgendwas. Ja. Das kann ich auch nach traditionellen Prinzipien weiterentwickeln, weil da passiert normal nicht viel. Wenn ich ein internes System habe, das trotzdem vom Marktdruck irgendwie erreicht wird, habe ich das nicht mehr den Luxus.
Ja.
Und das dritte ist für mich so ein Stück weit der Produktlebenszyklus. Ich habe ein neues Produkt, was ich mit IT unterstütze. Oder die IT, Stichwort Digitalisierung, ist selber das Produkt letzten Endes, das ich anbiete. Dann gibt es ja diesen Boston Consulting Group, diesen Hype-Cycle dann, oder nicht diesen Hype-Cycle, diesen Zyklus von Question Mark, das heißt, ich habe eigentlich eine neue Idee und ich bin noch, weiß noch gar nicht, ob das Ding abheben wird. Mhm. Ne? Ich verprobe das irgendwie. Ich versuche, die Kosten niedrig zu haben. Eigentlich bin ich im Lean-Startup-Modus an der Stelle. Ne? Also ich versuche rauszufinden, was wollen die Kunden haben, sonst was. Ich muss schnell reagieren können, ich muss meine Ideen schnell verproben können, ich brauche schnelle Feedback-Zyklen. Ich versuche, die Kosten also überschaubar zu halten. Also so ein komischer Pivot, den ich da baue, der darf nicht eine Mio kosten, der sollte vielleicht eher 20.000 kosten oder sonst irgendwas. Dann hebt das Ding tatsächlich irgendeins von diesen ganzen Dingern hebt ab. Eins, das ich halt nicht abgeschossen habe, das hebt echt ab. Das wird zum Star. So, da interessiert mich auch nicht irgendeine Kosteneffizienz oder sonst irgendwas. Da will ich den letzten blöden Kunden, der da draußen ist, auf mein Produkt draufkriegen. Responsiveness. Ich so lange dran drehen und machen und tun, auch die IT-Systeme, die dran hängen, eben entsprechend nacharbeiten gehen, bis ich praktisch den maximalen Marktanteil rausgeholt habe, bis ich jeden drauf habe, den ich draufkriegen kann. So. Dann irgendwann wechsle ich den Zyklus praktisch in Cash-Cow rüber. So. Der Markt ist klar, die Anteile sind vergeben, sonst irgendwas. Das Ganze wirft gut Geld ab, aber es ändert sich nicht mehr viel. So, jetzt kann ich die Reaktionsgeschwindigkeit runterfahren und die Kosteneffizienz hochfahren, weil jetzt versuche ich natürlich maximal auszuschöpfen das Ganze. Jetzt kann ich theoretisch auch in ein anderes Paradigma wechseln, das heißt also, wo ich rein auf Kosteneffizienz das Ganze trimme. Wichtig dabei, Quality of Service wird aufrechterhalten, also die, ich möchte natürlich noch keine Kunden unnötig verlieren oder sonst irgendwas oder verprellen oder sonst was. So, wenn das Ding dann irgendwie so gegen Ende des Lebenszyklus Richtung Pure Dog runtergeht, ab dann ist es egal im Großen und Ganzen. Dann denke ich über Outsourcing und sonstigen Mist nach halt im Großen und Ganzen. Weil jetzt versuche ich nur noch die Kosten so klein wie möglich zu halten, damit ich das irgendwie noch so die letzten paar Euro mitnehme, bevor ich das Ganze sterben lasse. So. Und da kann ich praktisch einen Shift machen in den Paradigmen, wenn ich will. Muss ich aber auch nicht unbedingt, das war was ich auf der Micro Exchange mitgenommen habe, das fand ich sehr interessant, den Gedanken, wobei ich den auch nochmal, also der ist noch sehr frisch für mich, den muss ich auch erst nochmal in Ruhe durchgehen, aber den finde ich spannend, den Gedanken, wo die gesagt haben, wir sind gewechselt Richtung Microservices. So, wir hatten am Anfang praktisch diese Lernkurve. Also im ersten Jahr haben wir, keine Ahnung, 3 Microservices rausgekriegt. Wir haben eine ganze Menge blutiger Nasen uns geholt. Wir haben halt lernen müssen, wir dieses mit dem Überwachen, mit der Resilience, mit dem ganzen Schnick und Schnack, so diesem technischen Setting, mit dem, wie wir uns auch organisatorisch da aufstellen. Also diese gesamte Lernkurve war natürlich im Sinne der Responsiveness ist erstmal teurer als das klassische Kosteneffizienzprinzip. So, ist, weil ich habe ja auch einen anderen Treiber. Mein Haupttreiber ist nicht Kosteneffizienz, der ist ein Sekundärtreiber. So, das Ding ist also erstmal teurer gewesen und hatte auch nicht so viel Throughput gehabt, also Durchsatz und sonst irgendwas. Ja. Im zweiten Jahr sind wir dann irgendwie, haben wir 10 Services gehabt dann irgendwann. Das wurde besser. Im dritten Jahr plötzlich hatten wir 60 Services. Jetzt hatten wir es gelernt gehabt. Und jetzt sind wir so weit, dass wir es wirklich im Griff haben, das Ganze. Und dann war dieser interessante Effekt gewesen. Plötzlich war die neue Architektur, obwohl sie einen anderen Treiber hatte, in Summe kosteneffizienter als die alte.
Aus Versehen so.
Ja, als so ein Seiteneffekt, der sich dabei ergeben hat dann eben. Weil man natürlich auch eigentlich hat man auch angefangen, wesentlich weniger Codezeilen zu schreiben, weil man nicht auf Verdacht erstmal ein Riesensystem gebaut hat, sondern eben dann ganz schnell kleine Changes macht und sonst was und so weiter, weil ich viele Verrenkungen und Konfigurationsmöglichkeiten, Generiken und sonst irgendwas weglassen kann, weil ich das ja einfach straight austesten kann und so weiter. Ich habe die Automatisierung eingebaut, die ich brauche, die ich mir vorher immer irgendwie geschenkt habe, weil ich habe ja eh nur 3 Releases pro Jahr durch die Tür bekommen und sonst irgendwas.
Aber ist ja nicht auch ein gewisser Faktor dabei, überhaupt bei der Gelegenheit, dass man die Sachen neu baut, dass man da auch schon anders? Also spielt das auch, also oder ist das, meinst du, das eher eine untergeordnete Rolle, dass wenn man das neu macht, dass man dann auch irgendwie merkt, okay, das haben wir eh nie gebraucht, das entfernen wir jetzt, oder?
Ich bin zu alt dafür, um noch daran zu glauben, leider.
Ja.
Ich würde es gerne glauben. was ich halt sehe, ist, ich habe auch agile Projekte gesehen, denen hätten wir auch den Slogan geben können, von Null auf Legacy in 3 Monaten.
also, weil in da unter 3 Monaten.
Da wurde einfach nur gekloppt, ohne Sinn und Verstand, also ja. Code und sonst was, und die hatten also es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit ein riesen Spaghetti-System zu machen, haben sich aber in ihrer Velocity aufgegeilt und sich dann gewundert, warum die irgendwie runtergegangen ist. Das ist das eine. Das zweite ist, der normale ITler ist erstmal ein Messi. Also nicht Leo Messi, sondern also nicht ein Fußballgott, sondern ja. die nie was wegwerfen. Ne? Mhm. Das könnte man noch gebrauchen. Also bis man den Leuten beigebracht bekommen hat, du darfst das im Code löschen, im Repository ist es im Notfall noch da.
Ja.
Das ist schon meistens eine harte
auch
Sache.
Du musst es auch nicht nur auskommentieren, du kannst es einfach löschen.
Genau. Weil wir können das immer wiederholen. Ja. Bist du sicher? Ja, wirklich. So. Und dann ist, und was natürlich ganz, ganz schwierig ist, ist einmal, du hast auf der Fachseite hast du oft häufig Leute, die gar nicht genau wissen, warum Sachen gemacht werden, sondern nur, wie sie gemacht werden, die den Sinn nicht verstanden haben und deswegen nie dir beantworten können, ob irgendwas noch gebraucht oder nicht gebraucht wird. Und auf der IT-Seite hast du sehr viele Entwickler, die leider, auch wieder so ein Leider, wenn du die vor die Wahl stellst, zu sagen, möchtest du das 47. Incubator-Framework dir angucken oder mal ein bisschen die Fachlogik besser verstehen, wenn die das 47. Incubator-Framework wollen, die sich also mit Händen und Füßen wehren, witzigerweise, wirklich Fachlogik zu verstehen.
Mhm.
Wobei ich die Fachlogik brauche, um ein sinnvolles Design machen zu können.
Ja.
Weil ich nur dann entscheiden kann, wie ich Dinge sinnvoll kapsle oder sonst irgendwas. Ich meine, 95% oder mehr aller Änderungsanforderungen sind fachlich getrieben. Was will ich mit einer 7-Schichten-Architektur? Die interessiert mich nicht die Bohne. Ich muss irgendwie diese Fachteile auseinandernehmen. So. Und da sie die Fachlogik nicht verstehen, können sie kein gutes Design machen, aber sie können auch viel weniger entscheiden, ob irgendwo noch Code gebraucht wird oder nicht. Kombiniert mit den Leuten im Fachbereich, die es häufig gar nicht mehr wissen, warum das Ding drin ist.
Und dann im Zweifelsfall lassen wir mal lieber, falls das irgendwo...
Genau, weil
so. Das haben wir uns auch damals irgendwie überlegt, das muss doch einen Grund gehabt haben,
genau, weil das rausgehen, gemacht, dann fällt alles zusammen.
Ja, so. Ich meine, das ist dann wie im Produktionssystem, wo die dann hingegangen sind und gesagt haben, wir fahren mal die Datenbank runter, um rauszufinden, wer überhaupt darauf arbeitet.
Ne? Ja, das haben den Überblick verloren.
Ja.
Nachdem sich dann mit 3 Monaten keiner gemeldet hat, dann hat es auch wegschmeißen lassen. Die lassen es einfach aus. Das war eine ganz gute Story
auf jeden Fall. Das ist echt cool, aber ich meine, das passiert ja halt im Laufe der Zeit. Das ist auch eine Entropie, die dazukommt.
Ja.
Dazu schlägt.
Ja. Wo waren wir davor? Also, ja, genau, man kann halt genau, du hattest gefragt, dass beim Neubauen alles besser wird.
Ja, also, genau, also das ist ja häufig, also das hört man ja schon mal, boah, ist ja schon cool, wenn wir das jetzt mal neu bauen können, dann machen wir all die alten Fehler nicht und wir können neue Sachen ausprobieren und sind schneller und besser und höher und weiter. Und
meistens geht es nur, wir können neue Sachen ausprobieren.
Und meistens geht es genau darum, was Uwe ja vorhin auch sagte, so, ne, Spieltrieb ist ja so ein bisschen da. Ja. Genau, und am Ende des Tages ist es halt eher fraglich. Also, vielleicht hat man die alten Probleme nicht mehr, hat aber neue geschaffen.
Du,
ohne Paradigmenwechsel ist man wahrscheinlich eh verdonnert da.
Das war dieser coole Spruch vom Bill Murray in Ghostbusters 2, wie sie sagt, ich mache die alten Fehler nicht mehr oder sonst irgendwas, ich mache ganz viele neue Fehler einfach oder sonst wie, ne? Oder dann die alten, also im Großen und Ganzen, ja, du machst, ich mache die alten Fehler, ich mache halt alle möglichen neuen Fehler, was das angeht. Und es ändert sich halt auch leider viel. Du wirst keine echte Chance haben, wenn du nicht irgendwie auch im Design Leute drin hast. Also so wie beim Hauskauf, Location, Location, Location oder sonst irgendwas das Thema. Es ist eigentlich, wenn du ein gutes, wartbares und änderbares System haben willst, ist leider immer noch Design, Design, Design das Thema. Und es ist dabei fürchterlich egal, ob du das evolutionär machst oder ob du das irgendwie upfront machst oder sonst irgendwas. schlechtes Design, schlechte Verständlichkeit, schlechte Wartbarkeit und häufig sogar noch schlechte Performance und weiß der Teufel was noch, alle möglichen, also Brittleness, also so dieses, ja, dieses Fragile, genau, was du dann plötzlich dann dir reinholst und sonst wie. Wenn ich da aber einen Haufen Entwickler sitzen habe, die sagen, ich möchte im schlimmsten Fall fachagnostisch einfach das umsetzen. Ich habe mir meine User-Story und ich versuche nur gerade das bisschen so schlecht wie möglich zu verstehen, was ich da habe. Also ungelogen, ich hatte dann so die Situation, wo dann ein Entwickler auf mich zukam und sagte dann so, was ist denn da gemeint? Und ich sage, weiß ich auch nicht, ruft doch mal einfach hier den und den an vom Fachbereich. Ich glaube, der meint das so und so. Ich programmiere das, ruf den an. Nee, ich bin mir sicher, das ist so und so gemeint. Also ich habe das jetzt noch zweimal durchgelesen, der meint das bestimmt so und so. Also den Satz, muss man eigentlich so interpretieren.
Wo kommt denn da die Angst her, da mit den Leuten zu reden?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, letzten Endes.
Ist das antrainiert? Ist das
ich kann nur mutmaßen, aus dem simplen Grund, es ist mir persönlich fremd. Ich war, also in der Richtung war ich schon immer irgendwie ein bisschen neugierig, dass ich immer interessiert war, was passiert da so rechts und links von mir. Und habe ja dann auch meine Nase in den Betrieb reingesteckt und war dann häufig sozusagen, habe mich dann mit den Admins zusammengesetzt, ich habe mich mit den Fachleuten zusammengesetzt, egal wo ich gewesen bin und so. Also ich will das einfach verstehen, so im Großen und Ganzen. Und was für mich auch eine Grundvoraussetzung dafür ist, wenn du irgendwie Architektur oder sonst was machen willst, weil du musst irgendwie zumindest ein bisschen was von dem Rest verstehen, was da um dich herum los ist, damit du irgendwo eine sinnvolle Balance zwischen den ganzen Kräften herstellen kannst.
Das ist ein Kommunikationsjob letzten Endes auch. Ne?
Ganz viel, klar. Und du musst halt auch ein Interesse irgendwie daran haben, aber wenn ich wieder in die böse Schiene gehe, sage ich, dass irgendwie ich das Gefühl habe, dass viele Entwickler so zumindest so halb bis dreiviertel Autisten sind, so irgendwie ein Stück weit. Ist natürlich wahrscheinlich super ungerecht und trifft auch mit Sicherheit nicht so ganz den Punkt, was das angeht, aber manchmal bleibt man so ein bisschen mit diesem Gefühl hängen, also wo du dann dass da echte Berührungsängste zu sein scheint oder auch ein echtes Desinteresse, weil das ist irgendwie uncool, ich weiß es nicht, keine Ahnung so richtig. Also wenn du dir jetzt nicht gleich anrufst, schleife ich dir den Ohren dahin. Und dann, erst dann funktioniert das, ne? So nach der Art. Ist natürlich eigentlich nicht so dieser intrinsisch motivierte Ansatz, den man eigentlich gerne haben möchte.
Mhm. Aber besser als gar nichts.
Ja, irgendwie.
Manchmal muss man das halt auch irgendwie dann kultivieren, dass dann eine andere Kommunikationsstrategie irgendwie gefahren wird, ne? Wenn die das halt immer schon so gemacht haben, dass sie erstmal dann gemacht haben und dann hinterher mal gucken, dann
da ist von allen Seiten
vielleicht auch eine Chance, die man ja dann bei so einem gekapselten neu gegründeten Einheit dann über Bord werfen kann, also dass man andere Kommunikationskulturen pflegt oder
kann man machen. Ich meine, zum Beispiel das, was ja halt vielfach die Unternehmen sehr schwer sich tun, ist, wenn ich sowas hochziehe, eigentlich muss ich ja auch von der Fachseite muss ich wirklich gute Leute reinsetzen. Nämlich auch Leute, die warum verstehen und die Dinge also auch vernünftig abwägen und beurteilen können und dann praktisch auch im Zweifelsfall entscheiden können und rüberbringen können. Das sind natürlich die Leute, auf die man dann in einem kosteneffizient aufgesetzten Unternehmen niemals in dem Fachbereich verzichten kann, weil die unersetzlich sind. Mhm. Plötzlich müssen die dann also ein Hybrid machen, werden zu 30% ihrer Zeit dahingestellt. Was bedeutet, also sie tauchen alle pro Woche irgendwie mal 2 Stunden auf oder sonst was. Dann sind die Entwickler im ganz anderen Gebäude oder irgendwo ganz anders untergebracht als dann die Fachbereich, nennt man dann verteilte Entwicklung heutzutage. Ne? Also so. Ah.
Ja, gut. Das ist der andere Eingang.
Ja, so da. Nein. Und das macht es natürlich einfach schwieriger und senkt diese Hürden nicht. Ich meine, wenn du jetzt wirklich diesen Idealzustand hast, wo du wirklich so ein cross-funktionales Team hast, wo also wirklich alle Kompetenzen drin sind und die auch alle irgendwie vor Ort sind und idealerweise sogar in einem Büro und nicht da ist das da ist das PO-Büro, da ist das Entwickler und da ist das Testerbüro wieder. Wir haben also unseren Scrum-Bot uns aufgebaut, hier sogar manifestiert in unserer Bürostruktur oder sonst irgendwas. Ne? Wenn das also richtig gemacht ist, dann kann das auch ganz gut funktionieren. Dann gehen auch diese Berührungsängste und sonst was runter. Oh, das ist ein Mensch, der beißt nicht. Ja, das ist dann ganz neue Erfahrung. Und wenn ich den was frage, kriege ich so eine Antwort, die mich weiterhilft. Oh. Noch eine neue Erfahrung.
Revolution.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich kann nur mutmaßen, weil es ist mir immer fremd gewesen. Ich habe mich auch nie an irgendwie die Regeln gehalten von wegen, ja, du musst jetzt also, wenn du eine Frage an Fachbereich hast, darfst du da niemals hingehen, sondern du musst dann also, hier haben wir dann diese Fach-IT-Koordinatoren und die regeln das dann für dich. Ich will die Antwort heute und nicht in 3 Wochen haben.
Ja, so. Ja. Ich muss dir eine Anfrage stellen und
ja.
Hoffen, dass sie dann irgendwann zurückkommt.
Und das Coolste dabei ist ja, dann sagst du, dann gehst du wirklich an die Person mal ran und sagst, können wir da mal 10 Minuten reden? Und die ist hellauf begeistert im Normalfall.
Endlich hört mich jemand zu.
Ja, dass da wirklich mal einer kommt und fragt. Ja. Das ist sie gar nicht gewohnt.
Ja.
Der wird normal immer nur gesagt, du musst ein Pflichtenheft schreiben und also so im klassischen Umfeld dann, ne? Und das muss dann also auch vollständig sein und das muss er uns dann geben und wir werden das dann also so lange immer wieder zu dir zurückschicken, bis wir zufrieden sind. Wir verraten aber nicht wirklich die Kriterien, wann wir zufrieden sind.
Wenn du hinterher gemerkt hast, es fehlt was, dann musst du halt ein paar Quartale, richtig?
Richtig.
Warten, ne? Weil dann ist es ja ein Change und das ist ja dann, das nimmt ja, dann
die
halt
nächsten seinen Weg. Ja, die nächsten 2 Releases sind schon voll, aber 2017 haben wir noch einen Slot.
Genau. Kannst du jetzt rein.
Da richtig.
Ist noch, da ist noch Platz für einen
Schlagen Change. Schlagen Sie jetzt zu.
Mhm.
Ja. Ja, gut. Aber wie gehabt. Ich denke, der Markt hat sich geändert einfach heutzutage.
Man muss mitziehen.
Und die IT muss sich einfach darauf anpassen und muss sich einfach auch wirklich neu erfinden. Und das Schöne ist ja eigentlich, dass wir gerade bei diesen Internet-Companies wie Amazon, wie Google, wie Netflix und wie sie alle heißen, Etsy und Co., die haben es uns vorgelebt, wie man es machen kann. Ich meine, die sind hingekommen und haben gesagt, das war so das klassische, traditionelle Unternehmenswissen, ist eigentlich nicht so das, was jetzt für uns hier echt einen Mehrwert liefert. Lass uns mal anders probieren. Die haben die ganzen blutigen Nasen sich geholt und gemacht und getan und haben einfach die Lernkurven hinter sich. Da kann man wunderbar drauf gucken. Und wenn man halt sich irgendwie mal ein Stück weit davon löst, zu sagen, immer nur Ja, aber zu sagen, sondern sagen, hey, was können wir da rausziehen und was können wir damit also lernen und besser machen? Und ja, wir haben einen Change-Prozess im Unternehmen und sonst was, aber dann haben wir eine echte Chance, was zu machen. Bleibt spannend.
Bleibt spannend, ja. Nur noch eine ganz lange Zeit wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Jo.
Jo.
Kopf voll. Das war so ein ziemlich vollständiger Rundumschlag über die Welt der großen Unternehmen.
Wir hatten jetzt Microservice drin, wir hatten Big Data drin, wir hatten Lean Enterprise drin.
Ja, was echt witzig klingt.
Ja, es klingt immer noch nach wie vor witzig, macht aber irgendwie Sinn.
Ja, total, total.
Ja. Es greift halt letzten Endes, es greift alles irgendwie ineinander. Also diese, ich sage auch immer zu den Leuten, wenn ich das mal so irgendwie so aus einer Folie packe, sage ich, das ist meine Bullshit-Bingo-Folie dann, ne? Weil da irgendwie diese ganzen Schlagworte draufstehen. Das kommt aber nicht daher, weil ich jetzt also wirklich Bullshit-Bingo spielen will. Macht auch Spaß, aber ein anderer Kontext. Sondern diese Dinge sind ja nicht einfach entstanden, weil irgendeiner sagte, boah, ich will jetzt mal was Cooles Neues machen, sondern weil einfach eine Notwendigkeit da war.
Ja.
So ist das Ganze hier einfach entstanden und deswegen haben wir diese ganzen Schlagworte, dann irgendwie greifen sie alle ineinander.
Ja. Ja, ist eigentlich interessant, wie sich das so alles entwickelt und auch mit der Marktdynamik. Ja, und da müsste eigentlich jedem klar werden, wenn ich morgen noch da sein will, dann muss ich jetzt was ändern.
Ja. Also ich finde die Zeit super spannend, weil im Prinzip wir überdenken praktisch unsere gesamten Software-Engineering-Prinzipien, wir bedenken praktisch auch unsere technologischen Prinzipien, Organisation, sonst irgendwas kreuzt sich quer über alles. Im Prinzip erfindet sich die IT neu und wir sind da mittendrin, wir können mitgestalten, machen, tun und dann stehe ich halt vor den Leuten und denke, warum sagst du jetzt ja, aber hey, ich stehe da und sage, super,
jetzt dann, ja.
Ja. Ja, cool.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir es, oder?
Ja,
vielen Dank, Uwe.
Ich lasse schon mal das Publikum wieder rein.
Den Vorhang wieder ein bisschen aufmachen.
Den Vorhang nehme ich nachher wieder.
Ja, genau. Mach das ist gar nicht so schlecht. Genau. Ja, dann vielen Dank, Uwe. Es war hochinteressant für mich auf jeden Fall.
Schauen wir uns, wird wieder lustig.
Ja, ja. Mal gucken.
Okay. Ein bisschen Links sammeln und Infos sammeln.
Ja,
dann. Hat mir auch eine Menge Spaß gemacht jetzt.
Prima.
Danke.
Das freut uns.
Schön. Super.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.